Shadowrun. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen Verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch rollenspielnahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich für euer Feedback bedanken. Heute habe ich Bettina, Emanuel und Martin zu Gast. Es geht um Shadowrun, einem etwas speziellen Rollenspiel. So, aber nun zum Thema. Ja, dann haben wir heute in Martin, die Bettina und in Emanuel von mir. Und wir reden heute über Shadowrun. Also Shadowrun wurde erstmalig 1989 präsentiert und hat seitdem eine relativ große Fanbase erfahren. Was ist Shadowrun für einen Menschen, der mit dem Begriff nichts anfangen kann?
Ich schalte mich da mal gleich ein mit der einfachsten Erklärung, die mir eben einfällt. Man nimmt einfach nahes Science Fiction à la Blade Runner und stopft jegliche Fantasy-Sachen, die man sich vorstellen kann, mit ein. Also sei es Orks, Trolle, Zwerge, Vampire, Drachen, Magie.
Elfen?
Elfen, ja.
Ja, ohne Elfen geht heutzutage gar nichts mehr.
Lichtschwerter gibt es keine. Das ist ein.
Naja, Ort. Aber Monofilamentpeitschen, das ist schon wieder fast dasselbe, ja.
Ja. Aber so erkläre ich eigentlich.
Ja, mit Psionika machen es nicht viel, aber sonst ist es praktisch.
Ja, aber dann nimmst Science Fiction und Fantasy oder Dungeons and Dragons, steckst das in den Topf,
ja, mischst du mal durch. Ja, das ist einfach sozusagen einmal der Punkt, wo du mal sagst, hey, ein bisschen Cyberpunk ist cool, aber das ist uns Zwang, jetzt stecken wir noch alles Fabelhafte an, was wir noch kennen, und dann mixen wir es einmal durch und sagen, das ist jetzt Shadowrun.
Ja, die Frage, was sie mir jetzt gleich mal stellt, ist Handy Leute oder die Spieler Anno Domini, ja, wo ja die Szenerie, sage ich, von DSA bzw. Dungeons and Dragons dominiert war, überhaupt ein System angenommen, was kein Magiesystem gehabt hat, also was, sage ich, realistisch.
Es gibt nicht viele Cyberpunk-Spieler, wenn man es jetzt so nimmt, ja. Ja, und war ein ganz eigenes Grenzchen von dem her, weil es war einfach nur düster, dunkel, Kampf so aus. Manche sagen aber, dass das der Ursprung im Endeffekt von Shadowrun ist und dass dann bunt geworden ist, sozusagen. Ja, die sich die Geister dann gestritten haben. Aber das Schöne ist, dass, was mir mal so ein Freund als gutes Beispiel gesagt hat, ein Mitspieler von wegen, ja, ob jetzt du magischen Shadowrun bist oder ein stinknormaler Soldat von dem her, wenn man das sagt, Sturmgewehr ist genauso mächtig im Endeffekt mit Granatwerfer, wie der Magier den Feuerball schießt. Schießt er Granaten in den Raum an, ist es genauso alles weg von dem her. Was sehr viel balanced war in Wahrheit. Was sonst öfter bei D&D und Co., da hast du die Glaskanonen, die haut aus, was geht an Damage, aber dann ist er la und dann steht er da und sagt, jo, ich gehe jetzt mal wieder. In Shadowrun gibt es kein End von dem her. Sie haben das Magiesystem nicht auf Mana basierend gemacht, sondern irgendwann kippst du halt eben vielleicht geistig um oder du stehst das durch, je nachdem, wie du halt eben drauf bist.
Zu dem kommen wir dann eh später nochmal. Was mich interessiert hat, also grundsätzlich Cyberpunk ist ein Begriff, der Anfang der 90er bzw. Ende der 80er definiert worden ist vom Gibson. Davor hat es auch schon gegeben, überhaupt kein Thema nicht. Aber Shadowrun ist ja ein bisschen mehr als wie nur Cyberpunk und Magie von dem her. Es hat ja, was ich so mitgekriegt habe und in Erinnerung habe, ein massiver Wechsel, nachdem ja die Geschichte von Shadowrun ja in unserer eigenen Realität, also sprich auf der Erde spielt, beginnend mit, was war das, 1990 oder was, wo die ersten Veränderungen waren, mit der Sichtung vom Drachen oder sowas.
Mhm. Da muss ich kurz einhaken. Also an und für sich rennt bis 2011 die Zeitlinie von der reellen Welt und der Shadowrun-Welt absolut parallel.
Die natürlich ersten Drachen kommen 2012.
Genau. Okay.
Ja,
bis aufs Gerichtsurteil. Das war vor 2010.
Ja, das Shivasa-Urteil.
Damit das hat sich Knackpunkt, das mit den, warum es eigentlich entstanden ist.
War das das mit den Indianern, oder?
Nein, das Shivasa-Urteil war im Endeffekt, dass im Endeffekt Konzerne oder Megakonzerne Staatsrecht kriegen. Und dementsprechend eignet er mich auch zu
einschen. Genau, das war...
Was sogar mittlerweile mal versucht worden ist, aber die Uhr hat dann Nein gesagt.
Also naja, war ja nicht so, dass es sich wiederholt. Aber es gibt solche Konzernenklaven halt nicht im EU-Raum, aber im amerikanischen Raum und überall anders. Also... Shadowrun ist ein wenig, wie soll man sagen, eine Gesellschaftssatire.
Wenn man es genau nimmt.
Eine dystopische Satire.
Dystopie ist jetzt relativ, wie wird es Dystopie benennen?
Man muss ja sagen, manche Shadowrun-Regelwerke, wenn du das hernimmst, sind in Wahrheit eine wunderbare Unterrichtslektion, wie die Wirtschaft funktioniert. Du nimmst Megakonzernstrategien aus dem Zwarer, glaube ich, war das sogar noch, was ein Dreier mit übernommen worden ist. Das ist so richtig ein Buch. Danke, wenn du es durchliest. Wozu studierst Wirtschaft, wenn du es gelesen hast?
Zumindest die Grundlagen sind sicherlich.
Ja. Grundlagen sind gut erklärt.
Und wie wer wo gut anschreibt. Und so arm ist das Betrieb in dem Anland, alias Starbucks oder so, und in Wahrheit dann andere Sachen Vermögen verdient, aber unterm Strich ist er so arm, weil er sich ja selber seine Nebenfilialen im Ausland so viel Urheberrechte und Co. zahlt. Steht da witzigerweise sehr gut drin und das Buch ist aus den 90er Jahren, glaube ich. Ja? Also so viel zu dem Thema.
Das heißt, wir haben vorher das Urteil mit der Megakunst, dann haben wir die Drachensichtung von dem her, wo dann zuerst aber die Magie wieder mehr oder weniger sichtbar auftritt.
Damit kommt es dann, ja. Also in Scheidern ist ja Magie, Sinuskurven kommen und gehen und es gibt eigentlich ein Vorregelwerk, Örstern, was davor angreift, was im vierten Zeitalter spielt, das fünfte ist sozusagen unmagisch und die sechste Welt, was jetzt kommt, was immer ja Shadowrun, sechste Welt, ist sozusagen die Sinuskurve, wie es dann durchschlägt und das fängt dann eben mit den ersten Großdrachen an, die gerade halt aufwachen und wird immer mehr. Also es ist dann wirklich 20er, 30er, 40er, 50er, es explodiert die Welt.
Das heißt, Earthdown hat im Prinzip aber grundsätzlich mit Shadowrun jetzt einmal nichts zu tun. Das heißt, man muss nicht kennen, muss nicht gespielt haben,
damit man nicht. Nein, überhaupt nicht. Beim Dreier ist es allerdings schon noch so, dass sehr viel, was die kurzen Ableger von den unsterblichen Elfen und den Drachen betrifft, macht es sehr viel klar, was die an Andeutungen hinterlassen und von was die ab und zu reden in den Regelwerken und in den Geschichten und so weiter, wenn man Earthdawn kennt, weil das sind teilweise dieselben Drachen, es sind die großen selben Widersacher, diese von einer anderen Metaebene, die dann reinkommen, versuchen. Also es schadet nicht, wenn man sich für die Geschichte interessiert grundsätzlich.
Aber man braucht es nicht.
Ja, da möchte ich kurz einhaken, weil das ist so der eine Punkt, den ich ein bisschen extrem finde, weil eben das mit den unsterblichen Drachen oder die unsterblichen Elfen, es wird zwar immer wieder davon geredet, dass Elfen ja auch erwacht sind, also dass sie sich irgendwo versteckt haben und dann erschienen sind, aber ab Edition 4 gibt es das nicht mehr. Da wird nur mehr davon geschrieben, dass Elfen geboren werden. Ab 2011, also ab Ende Maya-Kalender, wo ja angeblich die Welt untergehen sollen. Ja. Das stört mich des Öfteren, wenn man ödere oder neichere Regelwerke liest, ja, dass sie sich da nicht einig geworden sind, fahren wir jetzt die Linie weiter.
Wobei die unsterblichen Elfen sind teilweise schon im Vierer zumindest noch drinnen. Da gibt es diese Straßenlegenden, das Buch, das ist ein Vierer, soweit ich weiß. Und da sind die Elfenkönige noch beschrieben von einem der Tiers. Und das ist auch ein Unsterblicher. Und es ist auch, glaube ich, der Harlekin noch drinnen und so, die ja per se welche von diesem vierten Zeitalter rüberkommen sind. Und sie haben, glaube ich, im Vierer auch noch in irgendeinem Buch das beschrieben, dass sie jetzt sogar einen Gentest gemacht haben, um zu schauen, wenn neue Kinder geboren werden von diesem kleinen Pool der Unsterblichen, ob die das Unsterblichkeitsgen haben oder nicht. Das ist im Vierer noch drinnen, aber nur ganz kurz.
Ja, eben, weil das war doch ein relativ großer Teil von Dreierteil. Ja.
Und dann ist es ziemlich
abgeflacht. Genau, und das, im Fünfer wird nur mehr davon gesprochen, Elfen sind unsterblich, also sterben keines natürlichen Todes, zumindest hat man noch keinen gefunden. Aber es wird jetzt nie auf Harlekin eingegangen, der ja schon, weiß nicht wie viele hundert Jahre alt ist.
Tausende.
Laut dritte Edition oder auch die Elfenkönige. Das ist einfach komplett unter den Tisch gekehrt worden, muss ich ganz offen und ehrlich sagen.
Ja, was ich ziemlich traurig fand, ehrlich gesagt, weil ich fand es an manchen Stellen sehr spannend, gerade um die Geschichten um Dunkelzahns Testament und so, waren schon, finde ich, sehr schöne Plot-Ansätze da, was man draus machen konnte.
Ist nicht der Dunkelzahn eigentlich von der damaligen Erstauflage für die ganzen Shadowrun-Romane nicht einer der Hauptpersonen, die man kennengelernt hat in die, glaube ich, ersten 4-5 Bücher?
Er ist zumindest sehr populär.
Redst du von den Romanen?
Von den Romanen, die im Heiner Verlag erschienen sind damals.
Die Trilogie rund um Dunkelzahns Tod ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Buch. Und sie haben ja dann auch ein extra Spezialregelwerk rausgebracht, wo es nur ums Testament geht. Wobei sie da dann die wirklichen Umstände seines Todes eigentlich wieder eher offen lassen. Das sieht man eigentlich nur im Roman, die Hintergründe. In den Regelwerken selber wird der Tod immer nur kurz angesprochen, von wegen, ja, er ist in die Luft geflogen und dann war er tot. Aber wer da jetzt schuld dran ist, das finde ich eigentlich auch recht schön, überlassen sie dem Spielleiter.
In Shadowrun sind ja immer wieder so, also immer dunkles Datennetz sozusagen hat, wo Informationen austauschen und vor allem die klassischen Bücher sind wirklich nur alle so hochgezogen worden. Es ist eine kurze Produktbeschreibung von dem her, wie im Endeffekt aus dem Versandkatalog von dem. Und dann hat man wirklich drunter nur 4, 5, 6 Einträge von dem her, wo jeder sein Senf dazu gibt und sagt, hey, super tolles Teil, hat er von einem Kollegen gesehen, Wahnsinn. Ja. Der andere sagt, pass aber auf, ich habe Angst in der Saison, gebe ich das Zeug um die Ohren geflogen und. Und was du jetzt draus machst, oder rein interpretierst, ist total dir überlassen, im Endeffekt, was du draus machst.
Aber diese Gesatzeln waren ja im 1er und im 2er gefühlsmäßig mehr präsent als wie in der 5er-Version, wenn man
nicht das verstanden. Ja, auch noch und mit 4 hat es langsam
umgekehrt. Ja. Weil die waren teilweise witziger als wie die, und informativer als wie die ganzen Beschreibungen, speziell bei den Waffenkatalogen und ähnliches, wenn man richtig erinnert.
Mittlerweile sieht man es fast nur noch in den Quellenbändern, diese Infos aus dem Netz quasi dazu und die Regelbücher, da sind es jetzt wirklich nur noch kleine Anekdoten.
Mhm. Wegen dem Harlekin, wer da was war das, ist das, spielt eine Rolle in die aktuellen Versionen? Wir haben jetzt aktuell Shadowrun 6 kommend oder ist gerade angekommen, mehr oder weniger?
Ist gerade die erste Printversion im deutschsprachigen Raum raus, ja.
Ich habe ehrlich gesagt seit dem 3er vom 4er war er noch eben in diesen Straßenlegenden drin und seitdem habe ich von ihm jetzt eigentlich nichts mehr mitgekriegt. Im 4er, auf dem 5er haben sie versucht, ein bisschen einen Drachenkrieg hochzuziehen zwischen Lothfear und Hesterby. Aber wohin das genau führt.
Das heißt, Lothfear ist ein Drache, das weiß ich, den anderen kenne ich nicht.
Ist auch ein Drache. Hesterby ist vom Gemüt her auch sehr menschenfreundlich eingestellt und wird gerne als in Amerika Nachfolger von Dunkelzahn gesehen. In ein bisschen. Der Lothfear hat zwar vom Testament her für die Drachenangelegenheiten ist er der Nachfolger, mehr oder weniger. Ist aber an Menschen wesentlich weniger interessiert als Testaby.
Und der Harlekin war dann auch ein Drache? Oder war
das? Nein, ist ein unsterblicher Elf.
Ah, okay, das hat mir ein bisschen gefällt. Nachdem sich Amerika verändert hat, wie wir jetzt schon mitgekriegt haben.
Und sich gewaltig verändert, ja.
Also eigentlich alles verändert in Wahrheit. Ich kann mich noch erinnern, nur jen war das Standardzahlungsmittel, irgendwann einmal was eingeführt worden ist, nach 2000 dann?
Ja, also im Grunde in haben
Amerika
die
zumindest.
Chinesen, Japaner, der Ostteil gewonnen, was man eh langsam wirtschaftlich merkt, Produktionshandel Nummer 1. Sie haben ihre Währung im Endeffekt am Markt gehabt und haben im Endeffekt den Dollar einfach geschluckt. Die Europäer haben im Endeffekt nur
den
EC einmal drum, aber im Wahrheit ist eine 1-zu-1-Umrechnung, was da jetzt draufsteht, womit du zahlst, ist doch wirklich egal in die Richtung. Aber man kann eigentlich sagen, Wirtschaft hat, so traurig es klingt im Endeffekt, oder gut ist, China, Japan mit nur Yen im Endeffekt, mit neuen Yen übernommen und der Rest ist einfach mitgeschwommen.
Da muss ich mal kurz einhaken, es kommt wahrscheinlich auch wieder editionsspezifisch drauf an, aber der Nuyen ist halt ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, aber es hat eigentlich jede Nation nur seine eigene Währung Aber das ist so, wie, sage ich mal, in die 70er Jahre man überall alles mit Dollar kaufen hat, keine wurscht, in welcher Nation der wird. Es ist ja dort so, dass man alles mit Yen kaufen kann. Du kannst natürlich an in Euro-Dollar oder EC-Währer hast. Ich glaube, das ändert sich immer in der Version.
Je nachdem.
Und es gibt genau noch so in UCAS-Dollar. Ist aber halt, sage ich mal, auf schwarzen Kanälen oder auf Schwarzmärkten weniger von relevant, weil sie dann nur jeden einfach als Universalzahlungsmittel durchgesetzt hat.
Dann machen wir einfach einen Sprung so in Richtung erste, zweite Edition. Das heißt, wir haben Amerika, das dann mehr oder weniger unterteilt ist in einen Teil Elfen, Teil UCAS und der Rest irgendwie?
Elfen eigentlich nicht, sondern die Indianerstaaten. Die UCAS sind die traurigen Reste der USA, die sich dann mit Kanada zusammengetan haben. Von Kanada hat sich, glaube ich, der kleine französischsprachige Bereich Quebec abgespaltet. Und der vom Indianerbereich wurden dann ein kleiner Teil weggezwackt quasi von den Elfen, die einen Tierstaat gegründet haben dort. Das war ein ziemlich interessanter Putsch. Die haben sich halt dort verschanzt und haben gesagt, alle Nicht-Menschen sollen halt da zu uns kommen.
Ist so ein massiver Einschnitt in Europa bzw. in Asien passiert? Afrika, glaube ich, ist ja irgendwie...
Ja, Afrika war ganz ein gravierender Einschnitt in Wahrheit, weil Afrika hat im Endeffekt die Grenzen zugemacht, wie Magie zurückgekommen ist, hat alles ausgehauen, was im Endeffekt nicht afrikanisch war, hat die Stämme wieder hochgezogen und die Stammesführer, und die waren im Normalfall Schamanen, haben diverse magische Rituale abgezogen und sind mittlerweile in Wahrheit das reichste Land und sitzen selber auf dem Geld und verwalten es wieder und ist beute genau Afrika. Niemand
mehr. Okay. Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm.
Afrika gehabt. Ist für sich geschlossen und dementsprechend ist einfach aber auch von der Geschichte her und von der Storyline völlig irrelevant, weil du hast als Nicht-Afrikaner nichts in dem Land oder in dem Staat verloren und bist sozusagen freiwillig. Ist im Endeffekt mit Südamerika dasselbe. Die im Endeffekt haben, wie Arts Technology hochgekommen ist, beziehungsweise Magie und das Inkatum, haben die im Endeffekt sie auch wieder zurückgezogen zu ihren Traditionen. Und zwar auf die ganz alten, sprich Blutmagie.
Das heißt, Arztech und Co. ist ja dann wieder ein Megakonzern, jetzt die kommen noch später.
Aber Arztland an sich ist eben gut in der Hand dieses Megakonzerns und eben auf die alten Traditionen. Und weiter unten hat sich eine gefiederte Schlange breit gemacht und sich sehr viel Land eingehamstert. Da ist auch eine der Nationen von Gestaltwandlern drinnen. Genauso die zweite große Königreich Gestaltwandler ist in Sibirien. In Indien sind durch die großen Krankheiten, das wurde extrem entvölkert.
Ein Zehntel.
In China und Japan haben einfach eher geschaut, dass sie die andere, also alles, was nicht menschlich ist, auf so Inseln verfrachten und loswerden. Die sind da ziemlich hart drauf. Und Europa ist ja mehr oder weniger immer wieder zerfallen und hat sich neu formatiert. Die hatten, glaube ich, einen relativ großen Türkenkrieg.
Das war Österreich, was von der Türken, also eine Türkenbelagerung gehabt hat.
Ja, die sind wieder bis nach Wien gekommen und dann zurückgeschlagen. Aber die
in Berlin
EU
aber so war
ist wegen was anderem zerfallen. Die sind nämlich wegen am Geld zerfallen, weil Griechenland sie in die Schulden reingeritten hat.
Das haben die damals schon uns bekannt vor.
Darf ich da kurz bei Österreich einhaken, weil das ist so einer der wenigen Sachen, wo ich ein bisschen Ahnung habe. Weil das Problem ist, was immer die Storybücher anbelangt, jetzt bei den ersten Editionen, da wird ja gerade, sage ich mal, der nordamerikanische Raum und ein bisschen der europäische Raum abgedeckt. Und da finde ich den österreichischen Geschichtsstrang einfach so interessant, weil Österreich irgendwann einmal gesagt hat, okay, wir bleiben zwar eine Demokratie, setzen aber wieder einen Kaiser ein, der dann eben die Türkenbelagerung zurückgeschlagen hat und sie dann irgendwo plötzlich zurückgezogen hat und eine Habsburger Tochter dann neue Bundeskanzlerin geworden ist. Aber Österreich hat seine Grenzen so behalten, wie es in der heutigen Zeit sind. Ja.
Es ist auch mit Österreich insofern sehr spannend. Es gab ja gefühlt bei jeder Edition gibt es einen neuen Internet-Matrix-Crash. Und Österreich hat diese Vernichtung der digitalen Infos hervorragend überstanden und sogar Gewinn rausgezogen, weil das war eine der wenigen Länder, die aufgrund ihres Bürokratentums alles noch in schriftlicher Form auch hatten und damit im Gegensatz zu allen anderen alles noch schwarz auf weiß irgendwo vorliegen hatten. Die haben da ordentlich.
Sprich, der digitale Grundbuchsraster zum Beispiel und gehört jetzt alles, hat es in Österreich nie gegeben, weil wir haben das Grundbuch auch in Papierform und da weiß jeder, was ihm gehört und das ist so und nicht wie in anderen Staaten teilweise, wo das ist mein Grund, weil hast du noch irgendwas in der Hand, was Schriftliches? Nein. Und das ist einfach bei Österreich extrem Problem und die haben halt sehr gut gewusst, wie es diverses Wissen und Schriftteile vermarkten, was auch eben wieder diesen gewissen diplomatischen Einfluss von Österreich extrem hochtragen hat.
Ja, aber das ist ja eigentlich schon wieder per se Satire an dem österreichischen Staat. Sagen wir es einmal ganz offen und ehrlich.
Klar, ja. Das sind ja die Digitalisierungswelle. Aber
würden wir jetzt einen Internet-Matrix-Crash haben, so traurig die Satire ist, wird es funktionieren.
Was war dann, oder wie hat sich das dann in Deutschland mitentwickelt mit unseren bayerischen und ähnlichen Nachbarn?
Ja, der Schwarzwald ist ein ziemlich schöner Monstergarten geworden im Endeffekt.
Ist es nicht sogar ein eigenes Trollkönigreich?
Ja, ist ein eigenes
Trollkönigreich. Da haben sie die Großen zurückgezogen mit ihrem Geziefere.
Mhm. Man muss dazu sagen, die Großen sind die Drachen gemeint.
Mhm.
Ja, es hat, glaube ich, einen großen Unfall gegeben, ich glaube, einen atomaren. In Westdeutschland, wo die Socks entstanden ist?
Das ist Frankreich.
Aber Teile davon Deutschland sind ja Socks.
Ja, weil es gleich daneben liegt. Also es ist ein bisschen rübergewandert. Aber
so, bei Baden-Württemberg dann rüber.
Das ist grundsätzlich ist es Frankreich, soweit ich weiß.
Oder Ruhrgebiet.
Und da ist Feuerschwinge oder so heißt der Drache, ist da drin runtergefallen. Da gibt's jetzt, da war es lange Zeit ruhig um den Drachen und gibt erst seit kurzem bei irgendeinem der letzten Bücher jetzt Gerüchte, dass ein sehr verfemter Drache da drinnen wieder auftaucht. Also anscheinend ist der Drache doch nicht tot, sondern nur von den Socks sehr toxisch jetzt.
Ja, aber man kann sagen, es ist eigentlich auch so, also, wie wäre jetzt die deutsche Übersetzung für Bio heißt.
Es ist radioaktives Gebiet. Es ist für die Firmen interessant, also für die großen Konzerne, weil sie da teilweise so kleine Arkgebiete reinbauen, wenn sie wollen, dass keiner dorthin kommt. Es gibt dort drinnen eine große Ghoul-Population, wo nicht nur dumme Ghule sind, sondern eben auch durchaus welche, die noch menschlichen Verstand haben und dort sich ihre eigene Stadt quasi gebaut haben.
Ghule sind eine Art Zombies für Mithörer.
Das ist nochmal so weit. Diese Erklärung ist. Was kann man sich darunter vorstellen?
Das sind halt Gebäude, die meistens in die Erde reingebaut sind, gut abgeschottet und dort wird geforscht.
Also so wie Umbrella Teil 1.
Ja, genau. Ist der Punkt, warum das Ganze so ist, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ist einfach, es gibt im Endeffekt den Shadowrun auch einen Weg der toxischen Magie und im Endeffekt war das der Ursprung. Es ist Magie zurückkehrt in die Länder von dem her und es ist im Endeffekt Verseuchung genau dann dort da passiert, wo auf einmal eben also Elementarwesen und Ähnliches, die im Endeffekt aus Giftmüll und Ähnlichem bestehen, im Endeffekt sie entwickelt haben und das ist natürlich wieder der neue Punkt zum Forschen und wo erforscht man die dann genau dort. Und daher ist das Ganze in die Richtung gegangen. War diese Magieschiene nicht, war es einfach Sperrzone und aus, aber eben dadurch gibt es da einfach, Moment, was gibt es dort, was funktioniert dort, wie funktioniert das, wo können wir unseren Nutzen draus ziehen, der Klassiker halt eben. Dementsprechend gibt es auch Runs, wo wir mal zurückkommen, wo wir eigentlich wirklich hin wollen, Shadowruns. Im Normalfall engagiert man mal Leute, die an irgendwo für einen Megakonzern, für einen anderen, der Spionage betreibt, also Zeug klaut, was sehr plottfreier gehalten wird für die Spieler und die Spielleute. Im Normalfall macht man das in Treffen mit einer Person X, im Normalfall nennt man es Mr. Schneider oder Mr. Johnson, sondern nur Decknamen, die man in irgendein Lokal trifft und der sagt, ich hätte gern von dort das. Und dann geht er im Normalfall schon wieder. Und wie man das beschafft, wie man tut, viel Spaß, es ist sehr offen gefallen meistens. Railroaden funktioniert öfter, eher selten aber, muss man dazu sagen.
Railroaden ist sowieso eine sehr spannende Technik.
Ja, Vampire ist zum Beispiel eher so darauf aufgezogen, dass man fast nur als Geschichtenerzähler Geschichte erzählt. In Shadowrun ist eher, du schmeißt dir eine Sache und ob die jetzt da anfliegen, ob die mit einem Auto hinfahren, wie die dort hinkommen, ist dir völlig egal.
Und das ist, merkst du aber generell, was das ist, vergleichst zum Beispiel mit Travel oder ähnliche Sachen oder im Gegenstück zu D&D oder so, je mehr fantastische Elemente, desto mehr Geschichte erzählst, je mehr Technik du oder auf technische Hilfsmittel du zugreifen musst als Charakter, wird das eher, du schmeißt das hin und sie schauen, dass sie eine Lösung finden, im technischen Sinne.
Da muss ich jetzt stark widersprechen. Das mag vielleicht der Kanon sein im Shadowrun-Bereich, weil es so vorgelebt wird, so wie es in D&D vorgelebt wird. Okay, du gehst in ein Wirtshaus, du kriegst 100 Goldmünzen serviert, bitte töte den Goblin-König. Aber nur weil seit, ich sage mal gefühlt, ich spiele seit 10 Jahren Shadowrun und seit exakt 10 Jahren Shadowrun kriegst 10 Jahre dieselben Plots. Mr. Schmidt, Mr. Johnson oder in Österreich, ich liebe diesen Namen, Dr. Novak, gibt dir den Auftrag, klaus Stück A von Firma B. Und die ganzen Abenteuer, die du fix fertig kaufen kannst, sind so aufgebaut in X Couleur. Aber de facto bietet die Welt so viel mehr Möglichkeiten auch für, dass man sagt, ohne Kampf, ohne irgendwas, man kann total sozialkritisch sein, man kann total over the top, actionmäßig, von mir aus aller John Rambo spielen, ja. Aber da kriege ich persönlich einfach schon so einen dicken Hals, wenn Shadowrun so plakativ dargestellt wird mit, es sind nur mehr Industrie-Runs. Weil ich kann es von mir selber sagen, da hat man nach 2 Jahren keinen Bock mehr drauf, weil es immer dasselbe ist. Okay, wir extrahieren Datenpaket B von Server A. Wie machen wir das? Passt. Ersten Stunde Plan. Dann kommt mehr drauf, nach 5 Minuten den Plan kann man schmeißen. Und dann ballern wir uns durch. Ja? Und nachher haben wir Kohle verdient.
Das ist im Prinzip ja die New York 15 Blaupause für gefühlte 99% aller klassischen vorgelebten Shadowruns.
Ja, aber genau das ist was, was mich ärgert und
Ich muss fairerweise sagen, das war schon das, was im 1er im Prinzip vorgelebt wurde, im 2er vertieft worden ist, mit dem 3er, 4er hat es vielleicht ein bisschen geändert von dem her. So war es damals, genauso wie D&D am Anfang auch noch, hau drauf und stieb und das war's. Aber was für Möglichkeiten habe ich grundsätzlich jetzt nur? Wir haben erfahren, die Welt hat sich massiv verändert. Die Konzerne haben mehr Macht, als sie jemals gehabt haben. Also sprich, sie sind eigentlich schon Staaten in Staaten, so wie der Vatikanstaat in Wahrheit. Zusätzlich habe ich dann Wesen, die nicht begreifbar sind für uns jetzt relevant, wenn wir die nur aus dem Märchenbüchel kennen, genau. So gesehen. Und andererseits haben wir ähnliche Technologien eigentlich jetzt im echten Leben auch schon, wie es bei Shadowrun benutzt wird, sei es seit der 4er-Version Wireless LAN und ähnliches. Und trotzdem, was kann ich einen Spieler als Spielleiter vor den Latz knallen, damit es eben nicht ein 15 Run ist, wie du sagst?
Ich kann da jetzt mal ein nettes Beispiel bringen aus meiner persönlichen Spielerpartie. Die Welt hat sich ja nicht nur zum Guten geändert, sondern auch zum Schlechten. Also die Schere zwischen Arm und Reich ist extrem groß geworden. Also es kann durchaus sein, dass in einer Stadt wie Berlin, Wien, Seattle, wo auch immer, die Ärmsten der Ärmen leben, wo kein fließend Wasser herrscht, ja, so Slum-Gebiet-mäßig, wie man es heute in Indien oder Afrika hat. Und 20 Kilometer weiter wohnen die Reichsten der Reichen mit Technologien, die man sich nicht vorstellen kann. Ja. Für mich zum Beispiel einer der Punkte ist, was ich interessant finde, ist, wenn man Leute aus Gruppe jetzt in ein Slum-Gebiet schmeißt und sagt, du bist der arme Hans Wurst und jetzt überlebe einmal bis morgen. Weil sonst ist man es immer gewohnt in einem Pen and Paper, man ist da streuende Held oder man hat mega mächtig für Ausrüstung, man ist besser wie der Gegner. Und dort sind sie aber eigentlich, wie soll ich sagen, sie müssen am Anfang nur versuchen zu überleben oder schauen, okay, wen darf ich nicht ans Bein pissen, damit ich nur über drunten komme. Und das ist schon eine sehr interessante Dynamik, wo ich auch sage, was ich persönlich auch sozialkritisch finde, wenn du mal Leute das hinwirfst und sagst, okay, du hast kein fließend Wasser, du hast keine Ortsversorgung, du hast keine Kohle, du hast keine Gesetze, die dich schützen, wie kommst du an dazu? Das wirkt am Anfang total tröge oder mögen auch viele Gruppen nicht, weil sie halt diese heroischen Heldentaten gern haben. Ja. Aber das ist so eine komplett andere Herangehensweise.
Das erinnert mich ein bisschen an das Intro, das war einer von den Romanen, die ich damals gelesen habe, das vom Angel Red, wie der Kassen. Das ist um eine Droge gegangen, war halt, aber im Endeffekt ist, war einer von den Hauptpersonen in dem Roman, wenn ich mich richtig erinnere, ein Mensch, der sich gerade zum Org verwandelt hat und dann mit der Situation umgehen hat lernen müssen, dass er im Prinzip plötzlich nicht mehr gewusst hat, dass er dort draufdrücken muss, dass Essen aber kommt, dass er nicht mehr gewusst hat, wie er mit den Leuten umgehen muss, weil er verdummt ist in Wahrheit.
Nie gelesen, sorry.
Ja, ist schon lang her.
Das Problem ist eher in dem Fall, wenn du dann so spontan montierst, was es eben gibt, von Mensch zu Org oder Troll werden, dieses, wie das soziale Umfeld auf einmal reagiert. Mhm. Das ist extrem toll zum Spielen in gewisser Weise. Das ist auch oft der Punkt, eben, wo man gut darauf einhaken kann, auf die Sache, was ich auch gern vom Setting mache, dass du wirklich Leute in ein Ganggefüge bringst, was nämlich extrem oft eigentlich entscheidet daran ist mittlerweile, du bist Org, du kehrst zu uns, du findest die Familie in Wahrheit dann auf einem Schrottplatz oder sonst was und schaust dann wirklich, wie du dort über die Runden kommst. Und dann zählt aber natürlich auch, was du kannst von dem her. Und ob du jetzt ein guter Autoschrauber bist oder im Endeffekt ein raffinierter, hinterhältiger Kerl oder wie auch immer, ergibt sich irgendwo im Laufe deiner Geschichte im Endeffekt einmal dieser Schnittpunkt, wo du sagst, okay, ab jetzt muss ich neu anfangen. Ich lasse alles hinter mir, was im Normalfall auch auf Shadowrun eigentlich passiert, weil wir haben ja eigentlich ja diese Welt, die total digital ist und Co. Und jeder Mensch ist registriert, hat im Endeffekt eine Systemidentifikationsnummer und. Solche Menschen, Lohnsklaven auch öfter geschimpft, was im Endeffekt uns alle treffen würde, die hat das System im Griff, die wissen, wo sie gehen und Co. Wenn du jetzt deine Identität einmal komplett da nicht hast und von neu anfängst, dann bist das eigentlich der erste Schritt überhaupt, dass du einmal ran werden kannst. Weil alles, was wir im Endeffekt derzeit sind, wie wir unser Umfeld kennen, hättest du nur in Bezug, Runner zu sein. Darum ist halt das, wo ich dem viel sagen, Runner sind in Wahrheit extrem flexibel, weil das sind Leute im Endeffekt, die schon irgendeinen Crash im Endeffekt vom Umfeld her in ihrem Leben überlebt haben und überstanden haben und wissen, wie Neuanfänger ist. Und ja, ich habe auch oft gehabt, dass wir mal Schrottplatzgruppen gehabt haben oder so richtig halt eben irgendwo Ganggeschichten und so weiter und man kommt echt einmal hoch, was aber auch vom Shadowrun-Regelwerk her sehr gut gebaut ist, weil es gibt jetzt eigentlich so ein Prioritätensystem, wo man halt eben Attribute, Fertigkeiten und Geld ebenfalls auch drinnen hat oder Rasse und Magie, wo du wirklich als Spielleiter sagen kannst, okay Leute, und was da Geld drin steht, dazu einmal Hundertsteln. Und dann bist du da in einem Setting, wo du sagst, hey boah, ich bin jetzt, wo andere sich ein Flugzeug kaufen würden, um das Geld sagst du, hey cool, ich habe einen Laptop und ich bin die reiche Sau.
Ja, ja.
Das ist einfach ein anderes Feeling da.
Ja, vor allem, ich sage einmal, es macht es alles ein bisschen menschlicher.
Ja, oder jeder wieder den Laptop kann haben.
Ja, ja, oder trauriger gesagt, realistischer. Ganz best gesagt. Ja, wenn man natürlich jetzt wahrscheinlich nicht gerade Pen & Paper spielt, um Realismus zu erleben, ja. Kommt man doch oft in Plot-Situationen, oder sage ich mal, gerade für mich, deswegen spiele ich Shadowrun, ist, weil das System kein Schwarz-Weiß kennt. Es gibt jegliche Graustraffierung, aber Schwarz und Weiß existiert nicht. Und wo man auch relativ schnell draufkommt, ist, wenn man jetzt den strahlenden Held in weißer Rüstung spielen will, kann man machen, man wird nicht reich werden, man wird nicht erfolgreich werden, man überlebt vielleicht gewisse Zeit, ja. Das Überleben mache ich mir keine Sorgen. Aber das Problem ist halt, man ist Auftragsganove als Runner per se. Warum sollte man jetzt einen rechtschaffend guten, gesetzestreuen Auftragsganoven holen?
Brauch's nicht, gibt's nicht, ne?
Eben, das Moralsystem, wie es in andere Dinge geht, fällt komplett weg. Und das ist für mich was total Schönes, auch in der Gruppendynamik. Man hat auch schon viele Gruppen zerstört zu sehen, okay, wo einer sagen, okay, mir ist alles scheißegal von der Moral, mir geht es nur um die Kohle. Und du dann aber auch merkst, wo andere Leute einfach ein bisschen aufbrechen und ein bisschen Menschlichkeit zeigen wollen. Und mir persönlich ist das auch schon oft genug passiert, dass dann die Gruppen in sich gegeneinander losgegangen sind.
Das ist ein Thema, was ich gerade ansprechen wollte, weil für mich waren immer zwei Sachen sehr prägnant. Auf der einen Seite, wurscht, wie sie die Gruppen gefunden hat, du hast eigentlich immer eine Grätzelbildung, so wie du gesagt hast, mit den Orks, die Orkbanden und so weiter. Das heißt, du hast im Prinzip, wenn du jetzt eine klassische Fantasy-Runden machst, dann ist der verdurt und meistens sind es hunderte Meilen auseinander auf die Welt gekommen oder irgendwie durch Zufall halt, dann ist die Gruppe entstanden. Bei Shadowrun kannst du das fast nicht machen, weil du irgendwelche Bezugspunkte eigentlich brauchst, damit die Gruppe an sich funktioniert. Wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich brauche jetzt einen Spezialisten für den und den buche ich mir halt für den Auftrag, dann ist das wieder was anderes. Wenn ich aber sage, ich will jetzt die Gruppen als solches haben, dann brauchen die was, wo sie miteinander schon eine Basis haben müssen, damit es funktioniert. Und da muss die Basis anders sein, als wie beim D&D oder DSA oder sowas, meiner Meinung nach.
Stimme ich dir zu, weil mir ist auch aufgefallen, die meisten PvP-Geschichten und PvP-Tode hatte ich bei Shadowrun. Weil wenn jemand neu dazukommt und sich dann nicht in das Gruppengefüge als vertrauenswürdig irgendwie erweist oder so, egal, also wir hatten schon Shadowrun, ob als wirklich Runner, Gesetzlose, wir hatten sie schon als Konzernarbeiter, wir hatten Gangs, wir haben Kritterjäger, also es gibt ja wirklich, die Welt gibt unglaublich viel her. Aber was ein zentrales Thema ist, wenn du eine Gruppe hast, die über einen einzigen Auftrag hinaus als Gruppe funktionieren soll, dann muss sich Vertrauen bilden. Und das, gerade in einer Welt, wo Verrat eigentlich ständig ist und es wird dir nie die Wahrheit oder das ganze Ausmaß erklärt und du kommst ja oft erst Stück für Stück drauf, kann sowas einfach dann schnell mal sein, so okay, mittlerweile schaust du so aus, als würdest du uns eigentlich die ganze Zeit in den Rücken fallen oder so, dann bist du weg. Das ist schon des Öfteren passiert. Oder du stellst dich einfach so dumm an, dass demnächst unsere Gruppen drauf geht, dann.
Aber ist Geld der einzige Motivator bei Shadowrun?
Nein, absolut nicht. Also eine Gruppe zum Beispiel, die wir schon lange vorbereitet haben und irgendwann einmal spielen wollen werden, ist zum Beispiel eine Green War Gruppe, wo man, also das ist eine Umweltschützergruppe, kann man sagen, die sich aus Greenpeace rausgearbeitet hat. Die machen dann so unglaublich intelligente Sachen wie wir sprengen einen Atomreaktor, um zu zeigen, wie gefährlich Atomreaktoren sind.
Passieren auf die Basis.
Ich glaube, dass das durchaus, wenn ich mich richtig erinnere, einer der Gründe war, warum sich die SOX gebildet hat, um da wieder zurückzukehren. Und da haben wir dann vor, dass wir wirklich einen Haufen von Leuten spielen, die eigentlich für lange Kampagnen nicht zu gebrauchen sind. Zum Beispiel eben toxische Schamanen, irgendwelche Berserker oder sonst irgendwas. Dann möchten wir einfach in Linz einbrechen, was ja ein einziger Konzern mittlerweile von Lofür ist. Und dort wollen wir einfach ihn dermaßen schädigen, weil das ist immer ein mächtiger, der Umweltsünder, wollen wir nicht, ja, dass wir in Erinnerung bleiben. Also in dem Fall wäre Geld überhaupt nichts, sondern wir wollen einfach eine Ideologie in dem Fall.
Apropos Ideologie, wir haben ja die Megacons, die ja eine eigene Ideologie verfolgen in Wahrheit. Geld und Macht und keine Ahnung
was. Was immer, ja.
Und wir haben ja da wie wir es heutzutage auch haben, jede Menge interessante Fraktionen. Es gibt ja, wenn ich mich nicht täusche, fast in jedem Quellenband so eine kleine Übersicht von so ähnlich wie Greenpeace und ähnliches und auch diverse radikaleren Gruppierungen, die auftauchen oder auftauchen können, wie diverse Gangs oder politische Fraktionen. Inwieweit nehmt es solche Sachen, wie seid ihr alle? Spielleiter, falls es noch nicht aufgefallen ist, mehr oder weniger.
Sagen wir das wirklich?
Oh mein Gott, wir leiden beim Spielen.
Ja, leider. Spielleiden. Ja.
Daran ist das nämlich gar nicht so ohne. Ja.
Wie geht es mit solchen besonderen Fraktionen um? Sei es jetzt mit irgendwelchen Radikalisierungen, sei es jetzt mit...
Realistisch, aktiv von dem. Die Spieler wollen im Endeffekt eine Welt oder brauchen, muss man sagen, eine Welt, die einfach lebt von dem her. Und es gibt da mittlerweile diverse Polyclubs, die man da reinschmeißen kann. Das sind meistens sehr rassistische Organisationen, also Kuckucksklan lässt grüßen und die sind harmlos dagegen. Und ja, wenn jetzt im Endeffekt der Ork einmal mit seinen drei Kumpels auf ein Bier geht und einmal falsch abjagt und dann doch eher in der Schickimicki-Gegend ist, dann kann er auf einmal seine nicht so netten, freundlichen Typen begegnen, die ebenfalls aus einer total reichen Schicht kommen können. Also da kann man zum Beispiel so richtig, ich packe immer gern so ein bisschen so Uhrwerk-Orange-Typen auch gerne. Eine Jugendliche, denen es stinklangweilig ist, wo im Endeffekt die Eltern einfach stinkreich sind und Einfluss haben und die sich so richtig in Spaß zum Beispiel auf der Straße suchen. Die rüsten sich halbwegs gut hoch im Endeffekt und gehen da aus, sie prügeln. Nur wenn du den verprügelst, wirst du wahrscheinlich ein Echo kriegen, aber natürlich wird man sie wehren. Und dann bist du in der Zwickmühle.
Ja, das trifft es aber gut. Also das mit dem Clockwork Orange Vergleich, das finde ich jetzt gerade sehr schön. Von der Beschreibung her war es ja, glaube ich, der Humanis Polyclub, also der pro-menschliche.
Oder Almus 2000 geht in dieselbe Richtung.
Das sind aber die Extremen. Das sind ja die bewusst Extremen. Der Humanis Polyclub, der ist ja so, er ist ja politisch aktiv, er setzt sich für die Rechte der Menschen ein, würde aber nie extrem sein, hat halt seine Schläger in der Almus 2000 ab.
Ist das eher sowas wie eine Dachorganisation?
Kann ja, man sich das so definitiv vorstellen? Aber das werde ich mal klauen. Ich bin jetzt offen und ehrlich gesagt, das mit Clockwork Orange, die gelangweilten
Vor allem damit ziehst du einfach Grenzen, wo du deine Spieler, wenn man doch eher regional spielt, einfach auch gewisse sagt, bist du wirklich in die Gegend um mich? Somit machst du auch, öfter sagt man wirklich die Leute, wie klein die Welt ist, obwohl sie eigentlich so groß ist. Weil das Runner, dass du ohne Identität, ohne Pass sozusagen, mal gar keinen Flieger einsteigst und einmal umfliegst, ist ein Problem.
Ja, das
kann man auch verstehen. Du brauchst einen Schmuggler, du brauchst einen Schieber, du brauchst Leute, die da Waffen und Ausrüstung besorgen und du brauchst eigentlich immer irgendwo Augen und Ohren am Markt, wo du was kriegst, wie du zu was kommst oder du erbeutest das. Wir haben ja schon diverse Clarans gehabt, wo die Leute sagen, okay, wir brauchen ein Sturmgewehr, zwei Pistolen, okay, wir klauen ein Polizeiauto oder wir brechen ein. Einfach mal in die Richtung, Schrotflinten, was auch immer, dass wir an Ausrüstung kommen, wo du so in Wahrheit einen Clan-Run hast, man ist nach einer halben Stunde erledigt, man ja Schlösser knacken kann, sich gut anstellt. Wenn du aber auch zwei Idioten dabei hast als Spieler, dann wird es schon wieder spannend, weil dann werden die anderen drei denen entweder den Arsch retten oder, wenn man sie nicht gut kennt, dann sind die halt eben verhaftet und du wünschst dir noch viel Spaß, sie dürfen sich einen Charakter bauen, weil den werden sie nie wiedersehen.
Oder Schlimmeres, ja.
Und da ist eher öfter die Angst, erschießt man den Typen nicht nur, bevor er uns verpetzt. Das ist nämlich das nächste Entscheidung an.
Ich wollte mich auch gerade sagen, mit der ganzen mit dem ganzen Networking, was du betreiben musst, ja, hast du ja überall auch Lücken, wo die, sage ich mal, deine Feinde oder Leute, denen, gegen die du gearbeitet hast, die irgendwie erreichen können. Und Geld ist ja sehr mächtiges Mittel, ja, und je nachdem, wie erfolgreich man ist, beziehungsweise wie oft man arbeitet, kann es natürlich sein, dass man gewissen Konzernen, Staaten, Fraktionen, Vereinen oder wie immer als gewisse Feindbilder gewinnt und dann kann es natürlich auch passieren, dass die dann aktiv Jagd auf anmachen. Was auch schon wieder ein Plot an sich ist, da geht es nicht um Kohle, da geht es um nacktes Überleben.
Das fand ich recht nett. Ich weiß nicht, ob es im Vierer auch schon so war, aber beim Fünfer auf jeden Fall gab es nämlich dann als Zusatz noch so Ruhm, Straßenruf, guter Straßenruf, schlechter Straßenruf. Und das war etwas, was der Spielleiter, je nachdem wie halt, wenn irgendwo in der Stadt was passiert ist mit ihnen und so, vergeben konnte, dass eben Ruhm war, wenn man aus Versehen irgendwo ins Fernsehen gekommen ist und so. Einfach, dass die Leute einen möglicherweise auf der Straße erkennen können dann. Und der gute und der schlechte Straßenruf sind halt Geschichten für, hast du deinen Arbeitgeber betrogen, hast du möglicherweise relativ viel Leichen hinterlassen bei etwas, was eigentlich ruhig hätte ablaufen sollen, oder hast du deine Sache sehr gut gemacht und kannst damit auch ein bisschen so eine Tendenz hergeben für den Spieler, wo er schauen kann, wie steht denn mein Charakter im Moment so ein bisschen da.
Das heißt, diese Reputation ist dann interessant, wenn du in einer großen Stadt, hast du nochmal Seattle, wie du immer als Standard hergenommen bei Shadowrun, nur dort agierst.
Zum Beispiel, ja. Wobei, wenn du zum Beispiel Ruhm zu hoch hast, dann bist du, also das geht rauf bis, du bist wie ein Fernsehstar, es werden Fernsehserien nach dir gemacht, das heißt, du, selbst da hast du dann schon das Problem, wahrscheinlich musst du nach, keine Ahnung, Australien dann runter, damit man dich einmal für eine Zeit lang wieder nicht mehr findet oder in irgendeinen Dschungel untertauchen.
Aber Shadowrun ist sehr groß gefächert und man kann in alle Schichten auch arbeiten. Und du kannst zum Beispiel wirklich sagen, okay, du bist jetzt wirklich berühmt und du fährst dann wirklich zum Beispiel als Rocksänger oder so der Schiene und man kann im Endeffekt dann auch anfangen, dass man mit Menschenmengen und NPCs im Endeffekt arbeitet und dann so richtig auch Sachen verbreiten kann, in Umlauf bringen kann für die Straße, weil die Straße ist ja schließlich bei dem Rockkonzert zum Beispiel, oder man kann ja wirklich im Endeffekt in Richtung anarchistisches Berlin und so auch im Endeffekt richtig Parolen hochrufen und als Punkband im Endeffekt eine Revolution gegen irgendein Konzerngebäude oder sowas anfangen, wo natürlich ebenfalls wieder Möglichkeiten sind. Also solche ruhmhaften Typen müssen jetzt nicht zwangsweise untertauchen, wenn sie als Runner groß geworden sind, sondern wenn die natürlich, sagen wir mal, einen guten Straßenruf haben, aber dann plötzlich extrem berühmt sind, kann man mit denen genauso arbeiten und sagen, hey, wir hätten da einen Run in 3 Tagen, dort und dort, kannst du da nicht ein Konzert 2 Häuser Block daneben machen und einmal die wilde Menge mit Parolen dagegen schreiben und wir gängen eigentlich bei der Hintertür an oder ähnliches. Man kann mit solchen Sachen arbeiten.
Ja, und es gibt uns da immer nur den... Durch das, dass es so hochtechnologisch ist, die Möglichkeit, wenn du sagst, okay, du bist jetzt schon zu bekannt, dass du sagst, du wirfst wieder mal deine Identität weg, schaffst du wieder eine neue Identität, da lässt du von mir aus das Gesicht operieren, ja. Also plastische Chirurgie ist kein Problem mehr.
Überhaupt nicht.
Und somit ist das Problem wieder gegessen. Ja.
Natürlich, aber dann ist halt auch der gute, sowas ist durchaus möglich, ist auch vorgesehen vom Regelwerk, damit ist halt aber auch die gute Reputation weg, die du auf der Straße gemacht hast. Du fängst einfach wieder von vorn an, hast aber natürlich das Karma, also das sind die Experience-Punkte, die man hat, die behält man sich natürlich, das heißt, der Charakter verliert nichts an dem, was er bisher gelernt hat, an Fähigkeiten oder so. Er fängt halt einfach wieder als unbeschriebenes Blatt in der Gesellschaft an.
Apropos Charakter, wir haben jetzt jede Menge über die Wörter erfahren, aber was kann ich denn für, bei den meisten Spielen gibt es ja Rassenklassen, keine Ahnung was, was kann man denn eigentlich spielen? Also, wir haben ja schon gehört, Elfen haben wir,
Orks. Ich möchte kurz einhaken, im Grunde ist ein Shadowrun ganz simpel, wenn man es jetzt einmal vom Ursprung her nimmt, da rede ich jetzt von Shadowrun 3 und 5 in erster Linie, man hat ein Prioritätensystem, sie haben jetzt im Nachhinein auch ein Punktesystem eingeführt, aber ich würde jetzt mal beim Prioritätensystem bleiben. Das ist A, B, C, D, E, wovon du im Endeffekt hast Geld, Attribute, Fertigkeiten, Magie und Rasse. Wovon du eben je nachdem, was für Rassenvorteile, Modifikatoren du hast, im Endeffekt Rolle sind größer, stärker, dafür nicht so charismatisch und etwas dümmer von dem her. Elfen sind sehr charismatisch, etwas flinker im Endeffekt. Zwerge sind Resistenz gegen Krankheiten, gut baut, dafür halt eben klar, eher willensstark von dem her. Der Mensch ist einfach durchgehend, war maximal Wert 6 überall. Das ist einfach das grundlegende Standard gewesen. Der Ork ist ein bisschen stärker baut, aber nicht so stark wie der Troll und so weit von dem her mal von den Rassen. Dann im Endeffekt haben wir Magie. Es gibt im Endeffekt einen Vollzauberer, ob jetzt hermetischer Tradition in Richtung eher Wissenschaft in Magie, die er sieht, oder die schamanistische, eben auf Naturbasis. Oder es gibt halt eben auch Ki-Adepten, das sind im Endeffekt Sportskanonen unter Anführungszeichen, können aber genauso ins Mönchstum und Ähnliches gehen. Und somit ist es eigentlich in die Richtung, hat alles irgendwo seine Priorität, was belegt. Und dann kannst du halt eben aussuchen, ob du jetzt ein Vollzauberer, der reich sein will, dafür ist halt eben nicht so stark mit den Attributen bebaut und so, weil es natürlich, wenn man das eine stärker nimmt, muss er beim anderen wo verzichten. Und dann baut man sich was in die Richtung, was man sich vorstellen kann.
Das heißt, der Magier, in dem Sinn der hermetisch ist oder klassisch, nicht tucht den Magier, wie wir es eh überall haben. Ja. Der Ki-Adept ist im Prinzip so, wie er, der hat nicht zaubert, aber seine Energien dann durch diverse Attacken und ähnliches
umsetzt. Ja, meist körperliche Energie im Endeffekt, die er dann halt, ob er schneller ist, weil er hüpfen kann, was auch immer, sei dann ob er reaktiv schneller ist, von dem her, Reaktion ist in Shadowrun extrem wichtig, wenn es um eine Richtung Kampf geht. Davor sind aber die sozialen Hintergründe extrem wichtig. Und Magier zum Beispiel können sehr gut mit Illusionen arbeiten. Man kann zwar technisch sehr viel erreichen, dass man wirklich wie bei Predator im Endeffekt nahezu nicht mehr wahrgenommen wird mit den richtigen Anzügen. Und du kannst genauso spazieren, gell? Das kann sich aber der Magier unsichtbar machen. Wie gesagt, Shadowrun hat da ziemliche Balance. Das eine kostet dem Geld und wird technisch, gell? Das andere rennt auf die magische Schiene. Dafür im Endeffekt Technik kann man mit Sensoren wahrnehmen, Magie kann man mit astraler Wahrnehmung sehen von dem her. Dementsprechend werden öfter Wachkritter eingesetzt. Das sind eben irgendwelche erwachten Hunde, Haustiere, was auch immer, die dann halt eben irgendwo anschlagen, wenn da irgendwas Magisches in der Luft liegt.
Also alles, was magisch ist, ist im Prinzip erwacht.
Ja.
So von dem her.
Wo? Es gibt ein Mittelding, das ist der Technomancer, der ist quasi der Magier für die Matrix. Mhm. Also Matrix ist ja der Nachfolger vom Internet. Da scheiden sich ein bisschen die Geister, ob das als erwacht gilt oder nicht, aber der kann im Endeffekt in die Matrix hinein durch Hand auflegen bei einem Knotenpunkt und der nimmt das WLAN quasi die ganze Zeit als ständiges Rauschen wahr.
Also jeder, der Matrix gesehen hat, im Endeffekt so die letzten 10 Minuten.
Ja.
Ziemlich, ja.
Man muss auch sagen, um einzuhaken, es gibt eben Möglichkeiten wie die Matrix, wo man in komplett schräge Settings abwandeln kann. Es gibt auf der magischen Schiene Meta-Ebenen und so, wo man wirklich sein Horror-Höllenszenario oder sonst was ziehen kann, was überhaupt nichts mehr mit unserer Welt hat. Es kann auch Konzerne geben, die so lustig sind und ihre Matrix, im Supermarkt werden sie jetzt so aussehen lassen, wie er ist und den Kunden beraten, dass er möglichst viel konsumiert. Aber wenn du in irgendwelche Forschungskliniken oder sonst was gehst, kann es auf einmal sein, dass diese Matrix dort eher ausschaut wie der ärgste Albtraum oder sonst was.
Also das, was Second Life vor Jahren einmal probiert hat und eigentlich gescheitert ist.
Also wenn wer in so eine Richtung gerne leitet und sagt, wir wollen so ein richtiges Horrorszenario, es lässt sich in Shadowrun umsetzen.
Ja, was ich noch schön erwähnen möchte, weil es ja primär jetzt um die Charakterstellung geht oder was machbar ist, was der Riesenunterschied zu jedem anderen System ist, was ich kenne, es gibt keine Klassen. Es ist nur per se definiert, ob du sagst, du willst Magier sein oder nicht. Das wird durch das Magieattribut definiert. Was aber nicht heißt, wenn du jetzt ein Magieattribut hast, dass du automatisch Magier bist, weil man muss sich trotzdem die magischen Fertigkeiten separat erwerben, genauso wie die Zaubersprüche. Wenn man lustig ist, ich sage nicht, dass es spielbar ist, ich sage nicht, wenn man lustig ist, baut man sich einen magisch begabten Hacker. Es gibt kein Klassensystem. Es ist nicht vordefiniert, wie du deinen Charakter baust.
Das heißt, die einzige Definition, die es eigentlich gibt, ist das, welche Rasse du angehörst und das war's.
Und welche Attributreihung das du hast. Weil wenn man sagt, okay, man möchte Magier sein, muss man ein Magieattribut haben, das haben die anderen Charaktere nicht. Oder wenn man Technomancer spielen will, muss man die Resonanzfertigkeit haben, was halt die technische Magie ist, wenn ich so sagen darf. Aber sonst, wenn man jetzt an Magier bauen würde, er gleichzeitig, was nicht, Raumschiffkapitän ist, ja, ist es genauso machbar wie, was nicht, ein Zahnarzt, der, was soll man jetzt sagen, Ex-Kavallerist ist, ja.
Ja.
Es lässt sich theoretisch im Setting Y-Sinn macht, ist ein anderes Kapitel, bauen, ja. Also da wird da überhaupt keine Freiheit, also keine Grenzung. Und wenn man jede Fertigkeit nur mit einem Punkt nimmt, ist das auch okay.
Wir haben da mal ein Beispiel gehabt, zum Beispiel, um einzuhacken. Und zwar, es war wirklich halt eben vom Bauen her, hat er sich wirklich auch mit einer wunderbaren Hintergrundgeschichte gebaut im Endeffekt. Das war im Endeffekt einer in einem Werk, der einen riesen Unfall gehabt hat. Und man kann Fahrzeuge auch fernsteuern oder eben ricken. Das ist eher, du verschmilzt mit dem Fahrzeug von der Steuerung. Und im Endeffekt, der war magisch begabt, hat es aber nie gewusst. Ist auch dann im Endeffekt einen riesen Unfall gehabt, ist halt im Querschnitt gelähmt. Worauf er aber für den Konzern trotzdem sehr wichtig war, weil er einfach diverse technische Talente gehabt hat, was Fahrzeugfahren angeht, ist im Endeffekt dadurch mit einer eingebauten Rigger-Control eben zum Fahrzeugrigger geworden, worauf er jetzt diverse Fahrzeuge, Drohnen und Co. lenken kann. Und im Grunde hast du einen magisch begabten, querschnittsgelähmten Fahrzeuglenker, der im Endeffekt der perfekte Fluchtwagenfahrer und ähnliches ist. Und durch das, dass er magisch ist, hat er im Laufe der Zeit dann doch auch gelernt, den Körper zu verlassen und sozusagen die Welt außerhalb von seinem Rigger-Sarg, also eigentlich, wo er ja eingesperrt ist aufgrund seines Körpers versagen, hat er nur kennengelernt. Das ist ein schräges Konzept gewesen, ja. Hat aber super funktioniert.
Also der Wechsel in die Australien-Ebene ist im Prinzip so, wie in die Matrix einsteigen.
Ja.
Nur halt andere.
Es ist ein Parallelwelt im Endeffekt, die Geisterebene, die mit unserer sozusagen übereinander liegt.
Apropos Geisterebene, mir fällt irgendwie so, der erste Charakter, den ich damals gebaut habe, war, das ist schon Ewigkeit her, ein Schamane. Der fällt ja nicht in die hermetischen Magiekunde hin, oder schon?
Ja, im Grunde hast du ein Totem, dein Leittier oder sowas in die Richtung.
Meistens sind es eher Tierschamane.
Warum bis zum Dreier?
Weil ab dann ist es optional, ab dann kannst du zwar Schamane sein, aber du brauchst dieses Totem nicht mehr, sondern dort ist es ein Schutzgeist.
Am Vierer brauchst du das auch noch.
Brauchst du es auch noch? Im Fünfer ja. Auf jeden Fall nämlich nicht mehr.
Genau.
Der große Unterschied ist eigentlich, beschwörst du deine Elementare und Geister mit Charisma oder mit Intelligenz? Mhm. Oder beziehungsweise auch das Zaubern und das Widerstehen der Rückkopplung. Und es vermischt sich dann aber grundsätzlich immer mehr. Es ist, glaube ich, noch der große Unterschied. Hermeten können Feuerelementare beschwören, das können die Schamanen nicht. Die können dafür noch Tiergeister rufen.
Und das hat sich alles mittlerweile verschwommen. Ich meine, das stimmt schon mit den Attributen, also dass die einen mit Charisma casten und die anderen mit Willenskraft. Aber sonst, welche Geister beschworen werden können, das ist mittlerweile...
Ist das beim Sechser jetzt ganz egal?
Beim Sechser kann ich es nicht sagen, ich habe zwar das Regelwerk
gestern... Weil beim Fünfer ist es noch, dass man dass man den Feuerelementar als Schamane nicht standardmäßig beschwören kann.
Müsstet ihr nachschauen, aber ich glaube schon. Aber primär geht es
eigentlich... Vier und Feuer ist dann...
Ja, aber es ist eigentlich primär so eine Fluff-Angelegenheit. Wie vorher schon erwähnt worden ist, wie der magischen Welt, ja... Mein Stempel per Willen aufdrucken, ja, will es intellektuell bändigen oder will es Schamanen halt eher naturmäßig machen, will ich damit in Einklang sein oder
um
genau mit der Geisterbeschwörung zu erklären, ein hermetischer Magier zwingt einen Geist, das zu tun, was er will, und der Schamane bittet den Geist, das zu tun, was er will und bringt ihm dafür aber auch Gaben dar. Also das ist einfach so ein bisschen ein Unterschied.
Was sie immer gut in die Attribute, weil eben dieses, ich verhandle mit meinem Geist, ich versuche sozial zu schaffen. Schamanen sind oft sehr intuitive Personen, die ja sehr charismatisch sind. Der Hermit sagt, mach. Ist es so, dass eben in die Konzerne fast nur Lohnmagier angestellt sind, die eigentlich nur Hermiten sind, weil ein Schaman in so einem Konzern mit der Umgebung, mit einem Stichwort, der wird das einfach nicht aushalten. Schamanen findet man eher auf der Straße, Hermeten sehr oft in Konzerne von dem her. Aber in Wahrheit ist es eine Spielerentscheidung. Und wo man jetzt schon sehr oft sagt, welche Version einmal für den Zuhörer, ist es so, dass Shadowrun sich immer weiterentwickelt hat von dem her. Von Shadowrun 1 bis 3 war es so zum Beispiel, dass die Matrix immer ein Festnetzanschluss war und mehr hat es nie gegeben. Ab 4 sind es dann draufgekommen, naja, wireless, mittlerweile haben wir auch schon Smartphone-Techniken, die sich entwickeln und so, wir sollten was einmal in die Richtung machen. Und mittlerweile ist mehr in der Wi-Fi, eben in der wireless Welt, als wie überhaupt nur ein Festnetz von dem her. Und die Entwicklung, die sich da tut, ist auch so von der Magieschiene. Shadowrun hat mit jeder neuen Auflage einen 5- bis 10-Jahres-Sprung. Das erste, eben mit 2050 rum, ist einfach die ersten Magier, die da wirklich erwacht sind, so waren wirklich die Anfänge, da wo immer einmal ein Totem anklopft und sagt, du, ich leite den Weg von dem her, oder man versucht als Hermet die Schiene anzunehmen, die halt eben so Kollegen vorher erforscht haben, und irgendwann kommen die drauf, du, ob das jetzt im Endeffekt ein Feuergeist ist oder Feuerelementar, nenn's wie du willst, das Ding kann Feuer spucken. Ist so, wo einfach dann auch die Magieschiene in die 20, 30 Jahre Entwicklung viel gelernt hat, von wegen, okay, eigentlich kennen wir das auch, nur wir nennen es halt eben anders oder haben einen anderen Bezug dazu. Da hat sich sehr viel geändert, einfach vom Regelwerk her. Darum ist es oft bei Gruppen wichtig, dass man sich wo einigt, und da ist eher wichtiger, dass man sich auf eine Zeit einigt, wo man spielt, als wie wirklich auf ein Regelwerk. Darum gibt es zum Beispiel beim 5er Regelwerk hat es einen Downgrade gegeben, weil das hat dann 2070 mal umgespielt. Da gibt es ein eigenes Quellenbuch, was 2050 sagt, wo sie ihm sagen, okay, es gibt nur Schamanen, die ja Totemtier haben und nicht Elementare und Feuerwesen, sondern alle dasselbe, weil wir wollen diesen Cut wieder haben. Das ist auch sehr wichtig eigentlich, dass man sagt, in welcher Zeit wollen wir gerade spielen. Ist schon die Matrix einmal zusammengebrochen, zweimal, dreimal, viermal oder ähnliches.
Gut. Was ich da kurz noch anmerken möchte, wegen dem 2050er-Regelwerk, war, glaube ich, auch sehr stark dadurch inspiriert, dass ja die amerikanische Firma Hairbread Schemes wieder mal Shadowrun-Computerspiele gemacht hat, nach gefühlt 20 Jahren, wo ja einer der Urerfinder von Shadowrun der Boss war von der Firma, der bewusst gesagt hat, okay, für ihn ist Shadowrun dritte Edition, also Jahre 2050, 2060, er würde es da so haben und glaube ich, dadurch ist es ein bisschen Low-Tech inspiriert worden, also dass Menschen, die jetzt sie irgendwelche kybernetischen Implantate besorgt haben, das ist halt nicht so, hat nicht so menschlich ausgeschaut, sondern es war einfach richtig grobes Chrom. Mhm. Ja, wie kommt man das jetzt am besten vergleichen?
Also jeder, der den Trailer für Cyberpunk 2077 gesehen hat, wird eher in die Richtung gehen.
Genau, das ist eher ein wenig grob gehalten, ja. Wobei man ja heute in der jetzigen Edition, wo es 2080 gespielt, eher schon in dem Bereich ist, dass man keinen Unterschied mehr kennt zwischen echter Haut oder maschinell gefertigter. Mhm. Und ja, auf das wollte ich jetzt einfach nochmal kurz einhaken. Und was auch so was wichtige Sache ist für mich jetzt, die Sprünge zwischen die Regelwerke, es ist an und für sich schon egal, wo man sagt, was für Regelwerk das man nimmt, ja, was für ein Zeitsprung, weil ich kann 2080 mit 3er Regelwerk genauso spielen. Was ich aber schon als Spieler und als Spielleiter stark gemerkt habe, dass sie immer wieder an den Grundmechaniken geschraubt haben und auch sehr stark am Balancing geschraubt haben, weil ich bin zum Beispiel nur, also ich habe das 4er ab dem Zeitpunkt, also die 4. Edition ab dem Zeitpunkt sofort weggeworfen, wie die 5. gekommen ist, weil das 4er für mich persönlich absolut nicht gebalanced war. Ich habe da selber Magier gespielt und das war, als Magier hast du den Tisch beherrscht. Da hat es eine gewisse Kombination von Zauber gegeben, einen gewissen Bild, wie man es auch nennen will, da hast du immer gewonnen gehabt, da warst du einfach übermächtig. Und das haben sie mit 5er, finde ich persönlich, noch nicht ganz perfekt hinbracht.
Aber mit den Limits haben sie viel geschafft.
Ich weiß nicht, wie es in der 3. Edition oder 2. Edition war mit den Magier.
Ich kann mich nur mehr schlecht daran erinnern, wie es bei der 1. und bei der 2. war. Da war das eher, du warst eher ziemlich unten. Du hast im Prinzip so bei denen, die im 1. und 2. Level als Magier ein bisschen was kennen und dann warst du im Prinzip out of order, mehr oder weniger. Es hat auch kein Mana-System gegeben, so wie es jetzt auch nicht ist. Also die Grundlage ist ähnlich geblieben, aber du warst nicht so mächtig, wie später dann gekommen ist bei den diversen Editionen. Du warst eher eingeschränkt. Du hast, glaube ich, 2 oder 3 Zauber gehabt und das war's. Und fertig. Jetzt hast du ja viel mehr Variationen, wenn ich mich richtig erinnere.
Na, vor allem haben sie es jetzt eher zusammengefächert. Also damals ich weiß, ich habe mit 2 angefangen, gerade heute, bin dann sehr schön ins 3er um, aber habe ein bisschen was eben nur von 2er mitgekriegt. Also damals war im Grundregelwerk noch eingelesen. Du hast damals wirklich für jeden Blitz und jede Chance-Kategorie einen eigenen Zauber braucht. Das heißt, du hast entweder da eine Zauberlisten leisten können, die unendlich lang war, oder du hast wirklich mit lauter kleinen Sachen von dem her und hast dann was Mächtiges gelernt, hast aufpassen müssen, dass du nicht selber geistig sozusagen aus den Schlapfen haut. Und jetzt dann im 5er war es, ja, du hast einen Kampfzauber, wie stark du sprechen willst, suchst du aus, wie heftig der Entzug dann ist, dieser Konter sozusagen der Geistige, damit musst du dem dann umgehen lernen, aber wähl gerade, wie es dem situationsbedingt brauchst, und es ist natürlich Willenskraft und so spielst du ja mit, und wenn du weißt, du hast dann einen Haufen Idioten vor dir, dann wird der Zauber um einiges leichter gehen, als wie nicht. Damals hast du es gehabt, okay, ich kann nicht so hoch gerade Gurden vielleicht kontrollieren oder auch nicht, aber wenn der mal ein bisschen Wünschstärke zahlt, kann ich schon mit meinem Zauber heimgehen. Mittlerweile, naja, da muss ich ihn halt eben stärker machen, wird so gehen in die Richtung. Das hast du überhaupt nicht gehabt.
Ja, es ist, was zum Beispiel auch war, wegen dem Zug, das ist ja dann ein Wurf, den du dann separat machst, damit du dann eben, wie gesagt, nicht aus die Latschen gibst. Dafür hat man halt kein Mana-System wie bei anderen Systemen. Was aber beim 1er und beim 2er, speziell beim 1er, kann ich mich noch daran erinnern, heftig war, dass du theoretisch mit einem Messer, mit einem Wurf, wenn du dann gut gewürfelt hast, den anderen angeschochen hast und das war's.
Das war in Shadowrun immer so.
Das wird immer so
bleiben. Du hast damals keine Limits und nichts gehabt, wenn du gescheit gewürfelt hast, war der einfach weg. Jetzt durch die Limits hast du ja, also beim 5er noch zumindest.
Beim 6er sind sie wieder gefallen.
Im 6er sind sie wieder gefallen, das habe ich schon gehört. Warst du limitiert in der maximalen Version, was du für einen Schaden ausrichten hast können?
Außer das war dir wirklich wichtig, dann hast du Edge genommen dafür. Und dann hast du wieder keine Limits gehabt.
Das war, glaube ich, beim 1 und beim 2 noch gar nicht. Das ist, glaube ich, erst gekommen mit dem 4 und mit 5.
Vorher war es der Karma-Pool bis 3.
Aber das ist der Karma-Pool, genau. Ja.
Damals hast du einen Karma-Pool gehabt, was im Endeffekt eine Spiegelung von deiner Erfahrung war. Und die hast du sozusagen benutzen können zum Nachwürfen und Ähnliches.
Dass du hast XP verbrennt, damit du nachwürfeln kannst.
Das war so ein Zehntel davon oder Zwanzigstel, je nach Rasse. Sie haben so gemacht, dass sie Metamenschen schwerer tun, etwas zu lernen oder sich weiterzuentwickeln als die Menschen. Also das war ein Riesenvorteil von Menschen, dass du Karma Pool, deine Erfahrung, die du kriegst, das war am Abend, wenn man mal einen ganzen Abend spielt, vielleicht ein, zwei Punkte in Wahrheit und davon ein Zehntel von den Punkten, dass du sozusagen zum Nachwürfeln hast. Das hat aber sehr wohl auch Sachen gegeben, wo du permanent Karma verhatzt hast, wo du dann Erfolge kaufen hast können und wenn der Wurf nahezu unmöglich war, hast du gesagt, ich gebe jetzt meine XP unter Anführungszeichen, mein Karma aus, weil ich will das jetzt schaffen. Ob das jetzt Grund ist, dass du die Gruppen kennenlernst, dass die Leute sagen, boah, wow, oder dass du jetzt es schaffst, dass du das Hochhaus nicht am Kopf fällt oder was auch immer. Ja, von
dem nein, interessant. Aber gut, Entschuldige, ich würde jetzt nicht unterbrechen.
Nein, kein Problem. Aber
diese Informationen, gerade bei den alten Versionen versus jetzt aktuell, also sprich 5er bzw. 6er, sind stellenweise sehr, sehr interessant, weil sie ja sehr viele Dinge verändert haben, nicht nur in den Regelmechanismen, meiner Meinung nach, sondern auch in der Art und Weise, wie Dinge interpretiert worden sind.
Ja, wobei, glaube ich, ein großer Sprung daher war eben zwischen 3. und 4. Edition, weil das ist kaufmännische Entscheidung gewesen, da ist Shadowrun einfach verkauft worden.
Ja, da hat es, glaube ich, sogar 2 oder 3 Inhaber innerhalb kurzer Zeit gegeben oder so. Weil die 4 ist ja 2-mal aufgelegt worden eigentlich, von 2 Firmen in Deutschland. Jetzt hat es 2 Versionen gegeben.
Ja, aber der amerikanische Urheberrechtsinhaber ist, soweit ich weiß, seit der 3. Edition gleich, das ist Catalyst Games. Aber es sind halt die Urschreiber von dem System nicht mehr dabei. Aber so von der Grundmechanik hat sich ja nichts geändert. Die Interpretation der Mechanik ist anders geworden. Glück sagt jetzt einmal. Natürlich entwickelt es sich immer weiter, geht natürlich auch mit der Zeit, muss man auch dazu sagen. Und vor allem Shadowrun war immer schon ein sehr komplexes System. Und was mir vorkommt, ist, dass sie es mit jeder Edition vereinfachen, was ich auch gut heiße, weil selbst bei der jetzigen 5. Edition oder 6. dann auch weiterführen, kürze ich immer nur die Hälfte der Regeln weg, weil ich jetzt nicht eine Tabletop-Simulation spielen will. Man kann es machen, wenn wer lustig drauf ist. Ich habe keinen Spaß dran. Aber jetzt haben sie, glaube ich, bei der 6. Edition wieder einen Riesenschritt gemacht, indem sie versuchen, nur mehr die Regeln rapide zu kürzen. Ja. Wie gut das dann rauskommt, kann ich noch nicht beurteilen. Ich habe nur die Schnellstartregeln gelesen, da war ich nicht sonderlich begeistert, aber.
Ich muss eben da zurück einhaken, das stimmt schon, weil bei Shadowrun 2 und 3, was ich vom Lesen her dem weiß, ich meine, du kannst Jurist auch gleich werden, weil was da Querverweise zu einmal 4, einmal zurück, ich bin auf Seite 40, ich schlage auf Seite 180, ich bin auf Seite 220, ich schlage auf Seite 60, es sind so viele Querverweise drinnen. Aber eins muss man auch sagen, das Regelwerk hat schon immer betont, und zwar zigmal im Buch, der Spielleiter, der die Story erzählt, hat das letzte Wort. Und wenn irgendwo ein Spieler meint, ob jetzt Wien Mindestwurf 3 oder 4 hat, 5 oder 6 auf Folge, du sagst, was er braucht. Egal, was wo steht. Und das steht so oft explizit drinnen. Es ist eine Teilversion, was du gerade machst, was er aus diesem Typ, wenn er jetzt ein Object durchsucht, astral anschaut oder wie auch immer, was für Informationen er glaubt zu bekommen, ist im Endeffekt deine Sache.
Das ist ein Hinweis, der mir bei manchen Spielen etwas fehlt. Also mit einem leichten Augenzwinkern Richtung DSA und so weiter. Aber
da muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich keine Erfahrung damit.
Ja. Aber ich wollte da was anderes einhaken. Und zwar, wir haben ja miteinander damals in den Pathfinder-Podcast aufgenommen. Und in Starfinder. Und da ist ja von dem, wie ich es interpretiert habe und wie ich es nur in Erinnerung habe, ja in Bezug zum Tabletop ja genau umgekehrt.
Ja, da lasse ich mich ja bewusst ein auf Tabletop, das Pen and Paper. Ich bezeichne, wurscht, ob jetzt Dungeons and Dragons, Starfinder, Pathfinder, wie sie alle heißen, bezeichne ich so. Da ist aber das Regelsystem drauf aufgebaut. Weil wenn ich mir dann Character Sheet anschaue, der braucht 2 A4 Seiten und da sind auch die Möglichkeiten der sozialen Interaktion oder der Nicht-Kampffertigkeiten minimal. Muss man ganz offen, gerade und ehrlich sagen. Und wenn man dafür anschaut, wie viele Kampfstats das gibt, Oh Gott, dazu passt. Zeigt für mich einfach schon, worauf das System daraufhin abpeilt, nämlich auf einen Dungeon Crawler mit Rollenspielanteil. Ist in Ordnung und hat auch seine Berechtigung.
Wie schaut es mit den Fertigkeiten dann bei Shadowrun aus? Was habe ich dann im Vergleich? Attribute haben wir schon gehabt, aber.
Na, Fertigkeiten ist, wie gut du was hackst, die verschleichen kannst, versteckst.
Habe ich da auch so Listen wie bei, Cthulhu mit nein, 200 Variationen?
Im Normalfall fängst du, du kannst das breit fächern, dann kannst du aber nie was Gescheites. Es ist so, mittlerweile greift ja jetzt ab Shadowrun 4 das Ganze zurück, dass du sehr wohl Attribute plus Fertigkeit hast. Das heißt, wenn du wohl in Attribute halbwegs gut aufgestellt bist, dann kann es natürlich sein, dass du dann sagst, du bist da Verhandlungsexperte schlechthin und hast dann nur Verhandeln groß. Aber dass du jetzt die beim Polizisten, der dich fragt, was du da gerade tust, so halbwegs um mich rätst, würde wahrscheinlich der normale Charisma-Wurf auch reichen von dem her, um da sich halbwegs gut rauszureden von dem her. Aber natürlich gibt es dann ein paar Punkte, wo du eher Spezialist bist und Shadowrun ist eher ein Spezialistensystem, wo ich mir sage, es kommt auf Setting drauf. Aber wenn du eher so Gänger machst, dann so bist du doch vielleicht eher breit gefächert und du kannst ein bisschen schrauben, ein bisschen das, weil gelernt ist trotzdem oder schon mal wo gesehen leichter, als wie wenn du einfach nur auf die Attribute würfelst. Aber du kannst natürlich irgendwo eben deinen Straßenruf haben, dass du der Pistolero bist. Der Scharfschütze, der auf 800 Meter, wenn im Endeffekt das Schickpackel aus der Hand schießt oder sonst was in die Richtung. Es geht nicht immer eigentlich ums Tödlichsein, weil in Wahrheit in Shadowrun ist alles tödlich. Wenn dich wer am falschen Fuß erwischt und wenn du der super tolle Held, unter Anführungszeichen, weil in Shadowrun gibt es nie Helden, außer Tote, weil dann bist du Held vorher nicht. Das ist einfach vom Setting her, du musst immer aufpassen, deine Umgebung im Auge halten und schaust aber natürlich auch, dass du da in die Richtung arbeitest.
Ich wollte nur noch dazu sagen, was Fertigkeiten betrifft, gefällt mir bei Shadowrun vor allem recht gut. Es gibt zwar eine sehr lange Liste an vorgeschlagenen Fertigkeiten, die sich in Aktionsfertigkeiten und Wissensfertigkeiten aufteilen, aber es wird einem immer quasi durchaus ein bisschen nahegelegt, sich auch für seinen Charakter selber Dinge zu nehmen, wenn es denn wirklich gut passt. Wir hatten in unserer Gruppe schon zum Beispiel einen, der hat sich als aktive Fertigkeit Parkourlaufen genommen. Der hat das dann auch wirklich sehr gerne genutzt und ist dann quer über die Dächer drüber und so weiter. Tut sich damit natürlich leichter als jemand, der nur Laufen per se als Fertigkeit hat. Oder wir hatten einen Charakter, der hatte halt eben, weil es zu der ganzen Geschichte dazu gepasst hat, Kochen als aktive Fertigkeit. Steht jetzt nicht in der Liste drinnen grundsätzlich, aber wenn man sagt, der Charakter soll etwas wirklich gut können, kann man sich einfach dazu schreiben.
Es gibt da ganz absurde Fertigkeiten, wie zum Beispiel, wir haben eine Kritterpartie gehabt, die wirklich Kritter jagen, diverse Hunde und Höllenhunde und ähnliches, teilweise im Schwarzwald und woanders, wo einfach wirklich einer gesagt hat, er hat im Endeffekt als Wissensfertigkeit Dungeon and Dragon, weil diverse Monster-Handbuch-Sachen mit das könnte der und der sein und laut Handbuch macht er das und das. Ob es dann so ist oder nicht, ja, finden wir es raus, aber es hat schon alleine ein ganz Gimmick gehabt.
Das sind diese Hobbyfertigkeiten, wenn man ja das täuscht.
Genau. Was vielleicht interessant ist bei den Fertigkeiten selber, was auch, soweit ich weiß, einer der Alleinstellungsmerkmale von Shadowrun ist, dass Fertigkeiten, die miteinander in gewisser Weise verwandt sind, wie zum Beispiel von mir aus Laufen, Klettern und Schwimmen, was über sportliche Aktivitäten sind, kann man auch als Fertigkeitsgruppe erwerben und dann sind sie in diesem Backerl günstiger, als wenn man alle drei Fertigkeiten einzeln aufsteigert. Und das ist was, was ich auch sehr sympathisch finde, weil ich das oft ein bisschen unlogisch finde, wenn jetzt der Pistolero, ja, der, weiß ich nicht, die Chica auf 100 Meter aus dem Mund schießt, ja, wenn man den quer in die Hand drückt, auf einmal kann er damit nicht umgehen. Das ist für mich immer ein bisschen so eine unlogische Geschichte. Ja. Aber das haben sie mit der Mechanik ein bisschen ausgeholt.
Ja, das finde ich auch recht sympathisch. Es gibt das Konzept von Fertigkeitsgruppen in anderen Systemen ja, aber weit nicht so vereinfacht wie bei Shadowrun.
Kann ich nicht sagen, mir ist ehrlich gesagt noch nie runtergekommen. Bei Cthulhu haben sie ein bisschen den Ansatz. Ja.
Rollmaster zum Beispiel hat solche Fertigkeitsgruppen und ich habe es bei ein oder zwei Savage World Settings auch schon mal gehabt. Aber das ist es wahrscheinlich eher weit hergeholt. Bei Rollmaster definitiv.
generell muss man sagen, aber auch gegenüber DSA und so hat Shadowrun sehr breit gefächerte Fähigkeiten und Fertigkeiten. Also du musst du jetzt nicht, weil es eben vorher laufen, springen und so, das ist zwar immer weiter gefächert worden, aber eben vor allem bei Wissenstalente ist extrem weit gefächert. Da reicht es, wenn du dir wirklich Jus hinschreibst und fertig. Da fragt dich keiner, ob du jetzt Umweltanwalt, Strafanwalt oder sonst was bist. Von dem her, das alleine, es ist sehr oft breit gefächerte Bildung angenommen und du musst es nicht jedem klar.
Aber es ist ja die Steigerungsqualität bzw. die Schwere der Steigerung, also sprich von 1 auf 2 auf 3 auf 4, doch ganz anders von der Schwierigkeit her als wie bei DSA oder ähnliches, oder?
Langsamer.
Ja, und exponentiell vor allem.
Ja.
Weil es ist meistens zum Beispiel bei einer Fertigkeit neue Stufe, also von mir aus von 5 auf 6, würden dann 12 Kammer kosten. Also es wird immer die neue Stufe mal 2 zum Beispiel hergenommen bei einer Fertigkeit, wo ich zum Beispiel von 1 auf 2 nur 4 Kammer brauchen würde.
Was verdient man dann in einer Spielrunde als Spieler pro Abend?
6 bis 10 Kammer. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber bei mir kriege ich Spiele im Schnitt 6 bis 10 Kammer bei einer 5-Stunden-Session.
Mhm. Weniger. 3 bis 6. Etwa bei dem Zeitraum.
Also sprich das klassische System im Sinne von, wenn ich jetzt die Gruppen eher hungern lassen will und einer durch diesen Ansprung
gehen will. Es kommt total auf Setting drauf an, muss man sagen. Wenn du jetzt eben teilweise willst, dass die Leute jetzt nicht zu schnell entwickeln, weil sie einfach längere Kampagnen spielen willst, und ich glaube, da kann ich mir jetzt durchaus mal sagen, ich glaube, in der Runde habe ich die längste Kampagne-Arena, die mittlerweile seit 10 Jahren rennt. Aber von dem her, da will man die Leute klar lassen. Und im Endeffekt haben unsere machtigen Charaktere um die 300 Kammer stehen von dem her. Und wissen genauso, dass im Endeffekt der nächste Scharfschütze um die Ecke, wenn sie am falschen Fuß ertappt werden.
Wie hoch ist da die Frequenz vom Spülen her?
Jetzt haben wir gerade ein bisschen Babypause wieder. Also es ist die zweite von dem her, wo ungefähr ein Jahr Pause ist. Aber sonst haben wir so eine Frequenz von 3 bis 4 Wochen hier. Für 5-6 Stunden dann.
Shadowrun ist ja für mich auch ein Thema in puncto Auftraggeber, also in puncto Connections. Das sticht da ein bisschen aus.
Absolut. Ich
kenne da nichts, nicht ganz so Vergleichbares, wie ich es da habe. Was machen die Connections oder welchen Stellenwert haben die Connections bei Shadowrun für die Spieler oder für den Spielleiter?
Ja, die Connection an und für sich oder Connections, ja, oder Verbindungen, wenn man es jetzt einmal frei übersetzen darf, sind eigentlich nichts anderes wie das Telefonbuch, was man hat, oder das Network, was man hat, das, was man anrufen kann, falls man Informationen braucht, Gefallen oder sonstiges, so wie es halt im heutigen, jetzigen Leben auch ist, wenn man mal wo nicht weiter weiß, ja, und Dr. Google auch nicht mehr weiterhelfen kann, dann ruft man halt Bekannte durch, hey, kannst du mir da und da helfen? Nur halt auf professioneller Ebene, was halt da meistens heißt, okay, was bist du bereit zu zahlen?
Anders ausgedrückt, es ist nicht so wie heutzutage, wo jeder bei Facebook 200 bis 400 Freunde hat, sondern wirklich nur die relevant sind für mich als Runner.
Ja. Kennen kann man viele, nur wen von den 200 oder 400 Freunden auf Facebook würdest du jetzt wirklich anrufen und sagen, du, ich raube jetzt die Bank aus?
Ja, auf Facebook sowieso gar nicht.
Aber da ist der Knackpunkt in Wahrheit.
Es fangen damit Kleinigkeiten an. Bleiben wir mal weg von der Illegalität, sondern du brauchst jetzt irgendein gewisses Diskettendeck, ja, man ist für heute zum Beispiel auch schon wieder so.
Ja.
Okay, du brauchst heute ein altes Kassettendeck oder Diskettendeck für einen Amiga 500. Wo treibt man das auf? Und da ist das Wichtige bei Connections, die haben ja immer einen Hintergrund, sind die jetzt ein Schieber, ein Dealer, handeln mit Informationen, beschaffen die einen Jobs, und die Leute braucht man halt, damit man dann genau solche speziellen Sachen kriegt. Das lassen sie natürlich auch speziell zahlen.
Das heißt, ihr verwendet die Connections für die Spieler dann auch als Auftraggeber oder als Vermittler für Aufträge in erster Linie oder eher?
Es gibt aber ganz andere Connections im Endeffekt. Das ist in Shadowrun, weil wir zuerst ganz am Anfang gehabt haben, dass man oft sagt, dieses geradeaus von dem her, es kommt Mr. Schneider, sagt das und das will ich und dann macht man das. Man merkt, wenn ein Runner bei dir länger spielt, ist oft so dieses, okay, das ist das eine, was der jetzt will, und ab dem Moment, wo er weg ist, wie machen wir jetzt Geld draus? an wem verkaufen wir es noch? Und dann gibt es auf einmal sehr wohl Connections, zum Beispiel wie die Sicherheitsfirma, einen Typen, den man kennt, den man eventuell was stecken kann, eine Reporterin, die vielleicht dann auch im Endeffekt rein zufälligerweise dann in der Nähe ist, wenn da gerade irgendwas passiert, und so nebenbei hat man schon wieder einen Gefallen von dem her, und dann kann man vielleicht leichte Informationen kriegen, oder wenn man so die weiß, okay, da ist was zum Rennen, du, ich weiß aber, da ist das und das und das in der Gegend oder so, passt es vielleicht in die Richtung, auf dass man in die Richtung arbeitet, geht extrem oft und viel. Und einer, der länger Shadowrun spielt, man sollte da eben als Spielleiter schauen, dass die Leute im Endeffekt ihre Connection-Listen vollbringen und füllen, weil wie es am Anfang ist, dass man gerade mal zwei Leute kennt oder drei, ich meine, das ist, Entschuldigung, aber eigentlich Zwängen. Ich habe aber auch mal einen Spieler gehabt, der hat sich im Endeffekt das sehr viel Geld als Hintergrund genommen von dem her und hat sich im Endeffekt einmal 50 Connections gebaut. Mit dem war es teilweise wirklich anstrengend als Spielleiter, weil er natürlich immer wieder irgendwen gewusst hat, den er anruft und fragt. Aber andererseits hat die Gruppen damit so viel gelernt mit, warte mal, wie kann man was von hinten angehen? Man rollt im Endeffekt auf und arbeitet mit den Leuten und das bringt einen völlig anderen Spielfluss rein.
Ja, da bist du dann eigentlich schon selber mehr so ein Informationsbroker, weil du weißt, wenn du anrufst, damit du wieder zu was kommst. Mhm. Also wurscht, ob jetzt Informationen oder Ware.
Ja, zusätzlich zu den sicherlich sehr wichtigen Informationsbeschaffern als Connections und so weiter, was ich zum Beispiel immer recht gern auch habe, gerade wenn ich einen Charakter habe, der in der Straße irgendwo ist oder so, einen Straßendoc, der vertrauenswürdig ist, weil wenn man da zu irgendeinem geht, ist das nicht erst einmal passiert, dass man dann mit einer Niere weniger als was man eigentlich bezahlen wollte aufgewacht ist und ähnliche Sachen. Also auch so Leute, wo man weiß, das sind sensible Bereiche und da will man dann keine Komplikationen haben vom Spielleiter oder zumindest nicht einfach so schnell, ist es auch sehr sinnvoll, als Connections zu haben.
Ja, man sieht also gerade diese sozialen Ebenen, wie wir vorher schon gesprochen gehabt haben, sind mit den Connections sehr stark abgedeckt, meiner Meinung nach dann. Mhm. Und ja, wachsen ja danach.
Vor allem ist auch der soziale Sektor durch relativ viele Fertigkeiten abdeckt. Also es ist nicht nur wie, ich nehme jetzt wieder mal Dungeons & Dragons als Referenz her, weil es halt der Global Player schlechthin ist, wo es halt Diplomatie gibt, ich glaube, Blöffen und Einschüchtern, das war es, glaube ich. Hat Shadowrun, glaube ich, 6 oder 8 Skills dafür mit diversen Spezialisierungen. Also wenn man will, kann man auch eine Dame spielen oder einen Herrn, ja, oder irgendein anderes Wesen, ja, was für Geschlecht auch immer, was jetzt seine Informationen durch Beischlaf erarbeitet. Ja. Gibt es eigene Spezialisierung auf Überreden, was verführen hast. Und das ist so für mich auch einer der Punkte, wo Shadowrun zum Spielleiten interessant ist, weil Kampf eigentlich die letzte Option sein sollte, weil, wie wir vorher schon mal ganz kurz angedeutet haben, der Kampf sehr schnell, sehr tödlich auch für die Spieler ausgehen kann. Und das nicht über 3 Runden, sondern es kann passieren in einer Runde, wenn einmal schlecht gewürfelt wird, ist er weg, Pech gehabt.
Das heißt, wenn ich die Tödlichkeit bei Shadowrun hernehme, ist die ähnlich wie bei Cthulhu, oder?
Ja, wenn nicht sogar nur schneller von dem her. Und eben, man kann sehr schnell sterben. Für Leute, die eben mittlerweile in DSA ist genau das Gegenteil, wo Kämpfe ewig dauern, wo die Spieler wissen, wenn Initiative gewürfelt wird, das wird jetzt Stunden dauern. Mhm. In Shadowrun ist ein Kampf sehr schnell um und man muss ja eigentlich für Plan B, man will eigentlich nie einen Kampf haben, es wird eben meistens doch irgendwo passieren, weil was schiefgegangen ist, aber alleine dann für Plan B vorbereitet zu sein und das eher in Richtung, ich habe zum Beispiel Thermorauch mit oder ähnliches, das sind so kleine Gimmicks von wegen, wo ich sage, und wenn ich jetzt alleine die nächsten 3 Räume an der Wand auch nicht ziehe, aber ich habe zum Beispiel Sichtmodifikatoren, mit denen ich mich dann besser zurechtfinde, hast du schon einen Vorteil, wenn es passiert. Wenn du sowas nicht hast, ja, dann stürmen 2 Cops auf die Eier oder Konzernwachen und danke, das war's. Man muss ja in die Richtung teilweise vorbereiten. Dass die natürlich mit ähnlichen Sachen arbeiten, muss dann auch klar sein.
Ich muss auch sagen, nie wird mir das so bewusst, warum das Regelsystem Shadowrun heißt, wie bei Kampfsystemen, weil es ist, sobald die Leute glauben, dass sie sich irgendwohin verbunkern und einfach stehen bleiben oder so, das ist absolut tödlich. Also da sind uns die meisten Leute draufgegangen, wenn sie plötzlich gedacht haben, sie bleiben einfach stehen und ballern in der Gegend rum oder sie können sich irgendwohin verkriechen, aber offensichtlich, dass der Gegner aber noch weiß, wo das ist und dort Stellung halten. Dafür ist es nicht gedacht. Man muss in Bewegung bleiben.
Also so wie Counter-Strike, die Camper sind die ersten, die fallen.
Ja, Shadowrun wird so eher, du greifst zu, du nimmst das, ob das jetzt das Bargeld von der Kassiererin ist oder der Gegenstand und du rennst. Und alleine in diesem Laufen durch den Supermarkt, die Mall, was auch immer, oder das Konzerngelände, begegnest du diversen, aber du kannst es auch extrem schnell wieder hinter dir lassen. Und das ist einfach dieser Punkt, der zum Vorteil oder zum Nachteil, je nachdem kommt, aber du wirst da dementsprechend schnell schauen. Ab dem Moment, wo du die hinter dem Tresen in dem an Shop verkriechst oder verschanzt, werden Ende nie Ressourcen von außen hochgefahren, weil ein Konzern hat dann eine Sicherheitsfirma. Eine Sicherheitsfirma kann dann nur die Cops rufen, kann dann nur, und du hast Ende nie Verstärkung und kommst dort nie wieder weg.
Apropos Sicherheitsfirmen, ist das, was mich gerade auf den Punkt gebracht. Und zwar, ich kann mich erinnern, es hat irgendwie einmal so eine Art Global Rescue Team gegeben, das auch für Shadowrunner aktiv werden kann, könnte, sollte.
Doc Wagon.
Genau.
Die sind neutral. Jeder, der sie zahlt, für den machen sie auch was.
Wie akzeptiert wird es dann, wenn ich gerade auf feindlichen Gebiet, also sprich, Hausnummer irgendwo in einem Con bin?
Unterschiedlich.
Also es gibt den allerhöchsten Vertrag, der beinhaltet, dass der Körper auch aus feindlichem Gebiet geborgen wird. Der wird, soweit ich mich erinnern kann, das wird reingeschrieben, lassen die Firmen das dann im Normalfall die Dockwägen durchaus rein und den Körper bergen.
Ob er dann lebt oder nicht, ist dann wurscht, oder?
In Anbetracht dessen, dass bei dem Höchsten meistens dann auch schon im Hintergrund so eine Art Duplikat von der Person im Tank liegt, die dann ausgeschlachtet wird, muss halt das Gehirn quasi noch funktionieren. Der Rest kann schon ziemlich hinüber sein. Aber das kostet dann auch ziemlich, ich glaube, das sind 1 Million New Yen oder so, die du dafür pro Jahr zahlen musst.
Pro Jahr, okay. Ihr dürft einmal bei der Erschaffung ein
paar. Nein, pro Jahr. dann ist der weg. Also das ist wirklich das Höchste. Aber dafür hauen die dich wahrscheinlich sogar von einem Triple E, würden die dich dann auch wieder rausholen.
Also das ist so diese klassische Versicherung,
genau,
die es geben würde.
Ich habe da, glaube ich, mal einen Vergleich gelesen. Beim höchsten Vertrag wird damit gerechnet, dass für deine Extraktion 10 Mitarbeiter draufgingen.
Da ist 1 Million aber dann sehr günstig.
Ja, nein, aber mag ja sein, dass das schon im vorherigen Stadium ist. Also das wird ja unterschieden in Standard, Silber, Gold, Platinum und noch irgendwas. Aber da gibt es durchaus Stufen von, okay, sie kommen nur mit dem Rettungswagen und kratzen sie von der Straße bis zu, sie schicken Kampfhubschrauber mit 10, 20 Leuten in das Gebiet, damit sie die auch mit Waffengewalt rausboxen. Wurscht, wer das ist. Was wiederum auch gut aufhängig ist, wenn wir mal einen Run spielen, wie das halt die Shadowrun oder die Gruppe, also Einsatztruppe ist, das dann halt rausboxen. Und das wird halt alles, wenn man es sich leisten kann.
Gibt aber auch oft vom Einsatzteam und so Möglichkeiten, dass zum Beispiel ein Konzern weiß, die sind vertraglich verpflichtet, um das zu machen. Es gibt da Konzerne, die sagen, bitte nur letale Munition vor der Eingangstür, machen einer die Tür auf und sagen, bitte da. Aber wo der dann hinkommt, weiß der Konzern wahrscheinlich genauso gut.
Interessant. Und was anderes ist mir noch eingefallen, und zwar bei den meisten klassischen anderwertigen Rollenspielen gibt es ja die katholische Kirche, meist ein bisschen übertrieben, aber zumindest irgendwelche Glaubensrichtungen, die sie da sehr etabliert haben. Sowas wie ein Priester, ein Pfarrer oder ähnliches, hat der dann hermetische Magie oder Schamanismus?
Gibt es auch. Maria Zell zum Beispiel.
Was? Ja,
Maria Zell ist ein sehr bekanntes Gebiet. Dort sind zwei Feuerelementare, die schauen aus wie der Erzengel Michael. Dort sind die meisten Priester Hermeten. ist ein hochmagisches Gebiet. Dort einzusteigen ist absolut schwierig. Also das hat es in sich.
Ist ein Ort Inquisition in Wahrheit.
Also es ist generell Religion auch in diesem Setting durchaus ein Thema. Es gab offizielle Stellungnahmen von der Kirche quasi. Also der Papst hat ja in Shadowrun ewig lang gesagt, die Mutierten sind zuerst Dämonen. Das hat relativ lang gedauert, ich glaube bis ins Jahr 2060 oder so, dass das offiziell dann zurückgenommen worden ist. Und es war sehr lange, dass eben Hermeten, die Priester waren, eben geglaubt haben, das sind göttliche Wunder und hätten das jetzt, würden das nicht als Magie bezeichnen, sondern eben, ja, das sind eben unsere göttlichen Geschenke, die wir kriegen.
Und, aber gibt's. Und Götter als solches, die irgendwie eingreifen, also irgendwelche Überwesen, ausgenommen ist Drachen und diverse Geister und sowas?
Also es gibt sehr mächtige Geister, die gibt es auch in Wild, das sind eben Geister, die nicht beschworen werden. Man könnte sie theoretisch knechten, allerdings nur sehr kleine, weil die hauen ordentlich zu. Aber das könnte man durchaus schon als gottgleiche Wesen atmen. Ansonsten ist am nächsten, glaube ich, dass die schamanischen Totems sind sehr knapp an Göttlichem dran. Vor allem in der Hinsicht, dass sie ja für das, dass man ihrem Weg folgt und sie verehrt, geben sie dir Kraft und Führung. Das ist, glaube ich, kommt dem sehr nahe. Und als Dämonen gibt es zumindest bis zum Dreier, ab dann flacht die ganze Geschichte ja ziemlich ab, diese Horrors oder Horrays, wie es genannt wird, das ist eine dämonische Rasse, kann man sagen, die in Earthstone sehr gut beschrieben ist, die aus einer anderen Metebene ist. Und wenn unsere Welt quasi in dieser Sinuskurve immer höher in der Magie steigt, kommt unsere Metebene, weil nichts anderes ist unsere Welt da per Definition, der ihren sehr nahe und dann versuchen sie rüberzukommen.
Das klingt interessant.
Aber sonst wird prinzipiell auf eine Götterlehre, wurscht ob jetzt Allah, Gott, Krishna oder sonstiges, nicht weit eingegangen. Es wird jetzt sehr viel über Geister erklärt, ja. Wie man die Darstellung dann beschreiben will, als heilige Geister oder sonstiges. Versucht jetzt jeder Glauben, ja, den es von früher noch gibt, oder neue Glauben die, oder Glaubensrichtungen, die es gibt, versucht halt in einem Konstrukt, das sie vorher schon gehabt haben, das irgendwie zu integrieren. Ja. Und spielt aber eigentlich nicht mehr so eine große Rolle.
Es gab einmal einen Versuch, habe ich gelesen, wo man dann so Untergruppen von Magier und vom Standardmagier Hermeten und vom Standard Schamanen hergehen kann. Und wenn man sagt, ja, das ist aber, keine Ahnung, ein Kabbala-Schamane oder ein Wicca-Hexer oder was auch immer, ja, dann verschieben sich ein bisschen die Sachen, was die Geister können und was man beschwören kann und wo man einen Bonus hat beim Zaubern und so weiter. Einfach weil das dann besser in dieses Glaubenskonstrukt reinpasst. Aber das war eigentlich nur einmal, dass sie da ein bisschen was dazu definiert haben. Kann man machen, muss man aber nicht.
Wann jetzt jemand sehr unbedarft Shadowrun spielen möchte, was würde er brauchen? Gehen wir mal weg von der Sechser, weil das ist gerade erst rausgekommen, da gibt es erst ein Buch. Welche Möglichkeiten hat er oder wie kann er sich dem Ganzen nähern?
Ich glaube, das Grundregelwerk ist einmal ein wirklich guter Tipp. Es braucht wirklich fast nicht mehr. Es ist im Grundregelwerk, es ist jedes Mal eine Einführung dabei, wie diese Welt überhaupt zustande gekommen ist. Es sind die gröbsten Punkte von was sich, wo sich unsere Welten geteilt haben, was dann passiert ist. Und dann ist das Ganze. Charakterschaffung ist als nächstes Kapitel drinnen, du hast dann die Kämpfe erklärt, du hast die Magie geklärt, die Matrix ist drinnen als komplettes und du hast dann hinten nochmal ein Spielleiterteil, wo du deine Connections drinnen hast und so weiter, wo das erklärt ist.
Ausrüstung.
Und die hinten. Ausrüstung am Schluss noch. Also da ist alles drinnen, was man zum Spielen grundsätzlich braucht. Die anderen Bücher sind wirklich eher nur, wenn man das noch vertiefen will und wenn es einem zu wenig ist, wenn man einfach mehr Auswahl haben will. Aber das Grundregelwerk bietet einem eigentlich grundsätzlich immer an sich schon alles.
Unabhängig von dem Kampfpreis heißt es, es war eigentlich eine Bereicherung für jeden Spieler, wenn er es zulegen würde. Nicht nur für den Spielleiter.
Ja, mittlerweile ist es teilweise so günstig, dass einfach in viele Gruppen mittlerweile jeder das Grundregelwerk hat.
Darf ich da vorher noch mal kurz einhaken? Ich habe da ein bisschen andere Meinung dazu. Es ist zwar prinzipiell richtig, das Grundregelwerk gerade im Softcover kostet dann, glaube ich, 10 Euro.
Ja. Ja.
Was gegenüber von anderen Verlagen immer schon so pervers günstig ist. Ja. Aber ich würde gar nicht so weit gehen, weil gerade zu Beginn einer jeden Edition, und das kriegt man dann auch weiterhin kostenlos im Internet zum Runterladen, gibt es immer Schnellstartregeln. Das sind 15 Seiten geballt knackige Regeln, mit meist einem Startabenteuer, wo man sagt, da kann man Abend füllen, wo im Startabenteuer gewisse Kleinigkeiten, die im Schnellstartregelwerk nicht geklärt sind, dargelegt werden, wie handhabt man das? Und gerade wenn man sagt, man nimmt von mir aus jetzt eine Hausnummer 6 Spieler plus Spielleiter, die keine Ahnung haben von Pen and Paper, glaube ich, werden es von Shadowrun erschlagen. Weil allein die Querverweise, die hören nicht auf, wurscht welche Edition. Ja, der Kampf ist am Anfang eine massiv komplexe Angelegenheit. Alleine rauszufinden, wie viele Meter sich ein Charakter im Kampf bewegen darf pro Runde, was ist eine Runde, was ist ein Initiativdurchgang, ist erschlagend. Also ohne, sag ich jetzt einmal Hand, also aus meiner Überzeugung, ohne erfahrenen Spielleiter, schwer machbar, außer man hat irgendeinen Regelnerd, der sich wirklich da Stunden hinsetzt und das studiert. Aber in die Schnellstartregeln ist es relativ knackig, runterbrochen auf das Wesentliche, wo man wirklich sagt, man hat schon mal für ein, zwei Spielabende was zum tun. Und dann kann man entscheiden, okay, will man vertiefen oder bleibt man sogar auf diese vereinfachten Regeln und erzählt einfach eine andere Geschichte. Weil man kann ja dann eh weiterhin von mir das fertige Abenteuer kaufen oder selber schreiben.
Ja, es gibt ja sonst noch die Shadow Helix, wo man auch super geschichtlich und Co. nachlesen kann, online. Von dem her ist ein sehr heißer Tipp. Vor allem, wenn man mal sagt, was ist wann, wo passiert, wo wollen wir uns einsiedeln. Es ist ja oft so, dass man vom Regelwerk her sagt, okay, ich will das Ganze noch gar nicht und ich fange zum Beispiel noch vor dem großen Erwachen an und spiele 2020 und spiele eigentlich gerade unsere Welt, wie es langsam auseinanderbricht von dem her. Ist auch eine Idee.
Ja, vor allem gibt es da sehr viel, ich sage mal, semi-professionell gestaltete Seiten, also im Internet, die durchaus richtig gute, kostenlose Abenteuer anbieten, die auch sehr weit ausgebaut sind, ja, mit geschichtlichem Hintergrund, mit Charakterwerten, von mir sogar mit Maps zum Spielen, also wenn man mit Karten spielen will, wo man keinen Cent ausgeben muss, die nicht übertrieben überladen sind, wo man auch seinen Spaß damit haben kann, ja, wo ich auch schon mit einigen von diesen Gratis-Abenteuern gespielt, die wirklich super sind, die was an, blöd gesagt, Convention-Abenteuer keine Sekunden nachstehen, sondern sogar vielleicht besser sind, weil es ein Fan ausgearbeitet hat, der gesagt hat, okay, ich will mich jetzt in diese Thematik einstürzen.
Punkto Schnellstartregeln muss ich da grundsätzlich recht geben. Ich weiß nur, dass die Schnellstartregeln vom Fünfer einen sehr schlechten Ruf haben, weil sehr viele Dinge anders interpretiert worden sind, als wieder im finalen Regelwerk. Das ist bei anderen Rollenspielen schon passiert. Und ich finde aber zum Beispiel auch als Alternativmöglichkeit würde noch, sie, falls es noch verfügbar ist, Shadow and Anarchy, was es eher in die Erzählrichtung geht, anbieten, wo ich die Welt als solches erleben kann mit ganz einfachen, wirklich sehr einfachen Regeln. Von dem her.
Habe ich selber zu wenig Erfahrung, also meine Stilistik ist es nicht, muss ich auch ganz offen ehrlich sagen, weil ich bin immer nur ein Spielleiter.
Natürlich,
Meinung, ich bin Herr der Welt, ja.
Und wenn ich Shadowrun spielen möchte, möchte ich nicht der Geschichte dahin erzählen, sondern wesentlich mehr erleben.
Das würde ich so gar nicht sagen. Also ich leite zum Beispiel Shadowrun sehr geschichtlich oftmals. Oder geht es mir darum, ihr Spielleiter eine Geschichte zu erzählen, ja, die meine Spieler erleben dürfen, wenn sie wollen. Ich meine, natürlich, kein Spielabend überlebt die ersten 10 Minuten.
Ja, kein also, geplanter.
Nein, es hat noch keine Kampagne, keine Geschichte, nichts gegeben, die ich mir aufgeschrieben hätte, wo ich bin von 10 Minuten in eine komplett andere Richtung gegangen wäre. Ist ja schön. Ja. Mhm. Gehört auch dazu, aber soweit ich weiß, ist Shadowrun Anarchy dafür ausgelegt, dass die Spieler die Welt und das Abenteuer mitkreieren. Ist zwar vielleicht super für einen vorbereitungsfaulen Spielleiter, ja, aber da geht man dann ein bisschen das, was will ich an dem Abend meine Spieler mitgeben, verloren. Ja, sofern man so ein Typ ist, der sagt, okay, mit jedem Abenteuer oder mit jedem Abend will ich eine Geschichte erzählen. Aber mir sind unterschiedliche Meinungen.
Für wirkliche Neulinge, die jetzt noch keinen Plan haben, ist sicher ein schöner Einstieg einmal, um vielleicht einfach mal ein bisschen Ecken und Kanten kennenzulernen und mit die dann vielleicht einmal arbeiten zu lernen. In die Richtung würde ich eventuell sagen, war es vielleicht eine Sache. Ich wollte jetzt dann einmal nur ganz kurz zurückspringen, wenn es recht ist. Oder wolltest du noch was zur Anarchie sagen? Dann, weil wir haben vorher eigentlich mal gesagt, in Scheidorang gibt es eigentlich keine wirklichen Klassen von dem her. Muss ich sagen, gibt es nicht vom Regelwerk her. Es ist aber so, dass sie eigentlich, weil bis jetzt haben wir ja sehr oft geredet von wegen Straßenmuskeln, Cyberwehr, Magie und so weiter oder normalen Menschen. Es gibt eigentlich schon am Straßennamen, kann man sagen, die sie eigentlich wirklich im Sinne von Büchern oder einfach auch im Sinne vom Spiel im Endeffekt sie ergeben hat, wie eigentlich Shadowrunner haben im Normalfall einen eigenen Slang und haben dementsprechend eigene Sachen von dem her und sie unterscheiden sehr wohl im Endeffekt, ob ein Magier eher Spruchschleuder ist und dann einfach schaut, dass der eher, wenn es drauf ankommt, rauscastet, ob er eher einen heimlichen Weg geht. Meistens sagt man im Endeffekt ein Face, von dem her ist einer, der eher gut in Verhandlungen ist. Ob der jetzt dann nebenbei nur Magier ist oder weil sein Totem zum Beispiel charismatisch ist oder ob der einfach das Gelernte ist von dem her und vielleicht sie eher mit Matrix und Internet gut auskennt, sei dahingestellt. Dann gibt es den klassischen Decker natürlich, der jetzt mit Internet und Matrix zu tun hat, in Rigger, der mit Fahrzeuge zu tun hat. Straßenmuskeln nimmt man eher halt in Wirklichkeit so die eher festeren Gangtypen, Trolle, Orks. Gibt es aber sehr wohl den Straßensamurai, das ist dann eher so mehr Maschine schon als wie Mensch, der diverse Cyberwehr hat. Also es gibt schon gewisse Art Klassen, in die man sich rein orientieren kann, aber die eigentlich jeder individuell baut wird und wie es will. Ob das jetzt der schnelle Pistolero ist, der genauso im Endeffekt der Straßensamurai ist, als wie der Typ mit einer riesengroßen Axt und zwar Cyberarm und eigentlich ein Trollkörper und ich spalte Türen und gehe durch Wände und brauche keine Türen mehr. Das sei dann dahingestellt von
denen. Das heißt, diese Rollendefinitionen ähneln ja im Prinzip wie bei denen, die du sagst, du hast dann fürs Einbrechen, an fürs Draufhauen, an fürs Wissen und so weiter. Hast du da abgebildet mit Decker, Rigger und Co.
Ist aber jeder individuell und nicht fix. Du kannst das nur, wenn du das machst. Es kann jeder im Endeffekt alles, wenn er es will.
Und der Hacker ist halt der klassische, also die klassische Rolle in dem Sinn, die ja aus dem Begriff Cyberpunk außer ist, der, der sich einstöpselt in die Matrix, wie wir vorher gehört haben, das mit bis zur dritten Edition, wo das alles mit Kabeln noch gegangen ist.
Geht mittlerweile auch wieder mit Kabeln. In der vierten Edition haben sie mal gesagt, okay, wir brauchen das nicht mehr. In der fünften haben sie es dann wieder reingenommen aus Balancing-Gründen. Man muss ja dazu sagen, die Matrix kann man ja in drei Ebenen erleben, so wie man es heute kennt, über den Bildschirm. Dann aus Augmented Reality, also wo es über die normale Realität gespannt wird und dann eben das mit den Einstöpseln, so in Virtual Reality mäßig, wo halt Hacker schon einer Seele in die Matrix transferieren. Worauf ich nur zu dem Punkt zurückkommen wollte, wegen die vordefinierten Klassen, ja, die werden immer in die Regelbücher als Archetypen beschrieben, da sind ja immer 10 bis 15 Stück in jedem Grundregelwerk abgedruckt, die ja, sage ich mal, immer ein bisschen einen Anhalt geben sollen, okay, oder wenn man schnell haben will, man nimmt halt so einen Charakter, baut ihn vielleicht ein bisschen um auf seine eigenen Bedürfnisse, oder wenn man schnelle Runden spielen will, okay, man druckt jetzt den Charakterbogen aus und mit dem spielt man dann. Und das sind aber auch, also mir war zumindest jetzt in der fünften Edition kein so ein unüberlebensfähiger Charakter entgegengekommen. Weil das ist so eine Sache, die ich eben sehr gern ausnutze bei Spielern, das sind halt die, die sich auf eine Sache total spezialisieren. Von mir ist nehmen wir mal so einen Straßensamurai, der halt wirklich nur mit Waffen umgekannt, Gewalt ist die einzige Lösung. Und dann ein kleines Kind mit Überreden, der herkommt und er ihm dazu überredet, ihm die ganze Ausrüstung zu geben. Er hat kein Charisma, er kann sich dagegen nicht verteidigen. Laut Regelwerk hat sie gewungen und er gibt seine ganze Ausrüstung ab, die von mir aus Tausende, Zehntausende, von mir aus in die Hunderttausende hingegangen ist. Was für mich immer so Sache ist, also, es ist mein Vogel als Spielleiter, darum schaue ich mir die Charaktere vorher an, beziehungsweise bei vorherigen Spielern sage ich, okay, wenn es mir hier unüberlebensfähige Charaktere schenkt, dann nutze ich das schamlos aus, damit ihr einfach mal seht, ihr wart gar nicht zu dem Punkt gekommen als Runner, dass ihr so lange überlebt habt.
Das heißt, Thema Spielleiten ist für mich eigentlich eher ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt als Spielleiter agieren möchte, nicht in Richtung rosa-rotes Einhorn, sondern eher in Richtung, da ist die Pistole und schau, wie du mit dem umgehst. Also sprich, die Gefahr wahrnehmen und auch mit der richtig umgehen lernen, die auf die Zukunft der Spieler.
Sowieso, das kommt ja da, ich unterscheide immer sehr stark, habe ich erfahrene Rollenspieler, da rede ich jetzt nicht von erfahrenen Shadowrun-Spieler, sondern erfahrenen Rollenspieler oder Einsteiger, weil ich sage mal, in Shadowrun kann man es mit der Paranoia sehr hoch treiben, wo man halt wirklich nicht an meinem eigenen Team mehr weiß, wer ist Freund und wer ist Feind, ist der Auftraggeber Freund und ist Feind. Oder für mich, was ich sehr klassisch finde oder aber auch sehr mag, ist, wenn man einen Plot hat, wo die Runner die ganze Zeit glauben, sie sind eigentlich auf der sicheren Seite oder sie sind die Guten und sich das Blatt aber dann total wendet und man eigentlich merkt, okay, sie sind eigentlich die Bösewichte oder nur umso besser, erinnert dann die ganze Schuld für alle Aktionen, die sie ja im Auftrag von irgendwem gemacht haben, zugeschoben werden, damit halt eigentlich der Auftraggeber aus dem Schneider ist. Und da kennt man dann schon die erfahrenen Spieler aus, die halt wirklich jede einzelne Information über den Auftraggeber versuchen zu finden, über das Ziel versuchen zu finden. Nur damit sie sich selber absichern, okay, will man da jetzt irgendwer in den Hinterhalt locken? Oder will mir dann da irgendwer verraten? Weil Verrat ist ein ständiger Begleiter. Und darum, es ist vielleicht bei Shadowrun sogar ein bisschen übertrieben, aber in einer guten Shadowrun-Partie muss permanente Paranoia mitspielen. Ja.
Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, auf iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter admin@drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.